Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen, back in business.
Genau die. Jetzt bist du mit dem Ding eingestiegen, was du mir sonst immer vorwirfst.
Nö, ich mach's ja nicht jedes Mal so. Ich mach's ja nur ab und zu. Weißt du, bei mir ist ja nicht so eine Catchphrase, sondern Lee und Guess von den Bewegtbild-Banausen.
Ja, genau.
Heute, 20.15 Uhr, ZDF.
Apropos, hast du gehört, Wetten, das kommt zurück, Alter.
Was?
Mhm.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, Mann, 6. November.
Wer moderiert?
Oh fuck, das ist ja wahrscheinlich schon, dann war das jetzt schon, ne? Ich komme nicht mehr mit.
6. November, du meinst, wenn die Episode ausgestrahlt wird? Wenn die Episode ausgestrahlt wird, war es das schon.
Siehst du, dann hast du gestern Wetten, das gesehen. Nee, Quatsch, das ja, war ist ja dann wahrscheinlich Dienstag, ne? Dann war das letzten Samstag, keine Ahnung.
Wer moderiert denn den Spaß? Würde mich mal interessieren.
Gottschalk.
Ach, Gottschalk kommt zurück mit Wetten, dass.
So habe ich das verstanden, Alter.
Jetzt also, einmalig jetzt, oder generell?
Weiß ich, ist, wahrscheinlich denken sich alle, wenn sie das hören und das letztes Wochenende war, alle so, ist ja blöd, das war überhaupt nicht so.
Mhm. Mit linearen Fernsehen bin ich ja komplett raus.
Also, ja, du, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, weil ich glaube, dass Svenja Jung und Heino Ferch dazu Gast sein werden. Und dann nehme ich mal an, dass die dieses Projekt promoten, wo ich auch dabei war. Hier, der Palast.
Krasser
weil
Zufall.
Weil das ist ja dann eine ZDF-Produktion und die kommt ja im Dezember, deswegen nehme ich mal an, dass das im Rahmen von dem Kram ist, aber keine Ahnung. Ja, das ist wirklich das Einzige, was ich davon mitbekommen habe. Deswegen dachte
lustigerweise habe ich Svenja Jung und Heinro Ferch heute in der Episode.
Ach Quatsch.
Naja, okay, nicht ganz.
Mhm.
Aber ein von denen.
Wirklich?
Mhm. Wirklich. Eine von diesen beiden Personen.
Okay.
Aber nicht in einem Film, sondern einfach nur in der Nebenbei-Erwähnung. Nein, auch in einem Film. Natürlich in einem Film.
Echt? Okay, jetzt sind wir mal gespannt.
Jetzt wieder. Wirklich?
Wirklich.
Wirklich?
Wirklich. Ist es soweit? Deutsche Filme.
Ja, es ist soweit. Ein deutscher Film tatsächlich.
Okay.
Steht heute auf der Agenda.
Geil.
Bisschen vorweggegriffen, aber hat gerade gepasst, diesen Teaser noch reinzubringen.
Passt das ja.
Where's this shit from? I bet it's German.
Ja. Kannst du nochmal diesen anderen, da gab es noch den anderen Deutschen.
Ach so, den anderen Deutschen. Glaubst du, ich habe meine Samples nach Sprachen sortiert oder was?
Du kannst mit den Samples so machen.
Yo, I say we take this money to the track, double it again, then lose it.
Das hat immer so gar nicht gepasst, was?
Du doublest die Samples einfach. Du doublest sie und dann doublest du sie again und dann doublest du sie nochmal.
Meinst du, ich soll jetzt auf jeden Knopf zwei Samples legen oder was, damit Richtig. Die immer gleichzeitig ablaufen?
Und am Ende passiert das, was du auch gerade gesagt hast, am Ende verlierst du sowieso sämtliche Samples und weißt immer nicht, wo du welchen findest.
Nein. Ich hab den hier.
Gekotzt wird später. Wird heute gekotzt bei dir, was die Filme-Auswahl angeht?
Nee.
Sag ich nicht gekotzt?
Erst später. Nach der Episode vielleicht.
Nach der Episode wird eventuell gekotzt.
Mal gucken, was mein Abend noch so bringt. Ich weiß.
Ich dachte, es wird wegen unserer Performance vielleicht gekotzt, nicht wegen den Filmen.
Niemals.
Niemals?
Weil nein, immer ich würde doch, ach, sie würde doch nie im Leben unsere Performance kritisieren.
Ist da nicht mal ein bisschen so selbstkritisch, so dass man sagt, ah, heute war ich ein bisschen müde oder?
Doch, klar.
Gestern ein
bisschen. Da ich aber irgendwie gefühlt in letzter Zeit immer müde bin, blende ich das schon mal komplett aus. Aber natürlich gibt's Episoden, wo man sagt, ja, war besser als andere oder weniger gut. Aber das ist ja auch da wieder. Ich meine, gemessen am Feedback können wir uns bisher nicht beschweren, weil ich glaube, da haben wir noch nie so eine komplette Gurke hingelegt als Episode, oder?
Also das, was alle immer gesagt haben, ist, dass wir auf jeden Fall wesentlich souveräner geworden sind im Gegensatz zu den Anfängen.
Das wäre auch komisch, wenn nicht.
Ja.
Also aber bitte, souverän beschreibt was?
Naja, so allgemein ein bisschen schlagfertiger und dass wir so...
Wir sind noch schlagfertiger geworden.
Wir spielen uns die Bälle halt besser zu und bei den ersten Folgen waren wir noch so ein bisschen, okay, mal gucken, was wir hier machen. So.
Please go away with this.
Genau so. Ja. Also an diejenigen, die uns jetzt hier reinhören, bitte nicht in die ersten Episoden reinhören. Erst nachdem ihr so 10 bis 12 Folgen gehört habt, dann wisst ihr, okay, ja, so ticken die heute. Dann könnt ihr in die alten Folgen rein. Nicht erstmal gleich in die alten Folgen rein, weil dann hört ihr auf.
Ey, so ein Quatsch.
Ich weiß nicht, keine
Ahnung. Nein, es gibt doch viele, die bei Episode 1 angefangen haben und dann chronologisch durchgehört haben.
Aber nicht, nachdem die uns entdeckt haben. Also die meisten Leute hören ja erstmal die neuen Episoden und fangen dann an, die alten Episoden aufzuholen. Aber jemand,
und
der.
Du glaubst, das ist ganz gut so.
Ja, wenn man uns einfach so finden würde und würde dann direkt in die erste Episode einschalten, da kann schon passieren, dass man da sagt:
Du, ich hab das
schon. Was für Fotzen.
Boah, ist das langweilig so. Nee, ich habe da schon ewig nicht mehr reingehört. Also keine Ahnung, wie das aus heutiger Sicht klingt.
Ja.
Also, ich bin ja dafür, dass wir da konstant weiter dran arbeiten. Es kann ja nur besser werden.
Ja, es kann alles besser werden. Am Anfang waren wir halt, wie wir quatschen über Filme. Da waren wir halt noch nicht so souverän. Aber jetzt, nach all dem Training.
Jetzt,
dun, dun,
dun. Jetzt Beef, alle.
Ja, jetzt ein ganz anderes Level. Ja, mhm. Das ist die Beef-Intro.
Genau. Heute die Beef Edition. Das wäre doch jetzt passend, wenn wir irgendwie Filme mit Rindfleisch hätten.
Ach so, ja, das wäre passend, aber nee, Menschenfleisch habe ich zu bieten, aber nicht Rindfleisch.
Menschenfleisch?
Steht das?
Wow. Ja, so gesehen geht's bei mir heute mit meinen Projekten ganz gesittet zur Sache.
Gesittet zu?
Ja, total.
Nee, mit Menschenfleisch meine ich mehr hier so, hier ein von denen hier. Warte mal, wo ist er denn? Hier.
So much blood.
Ja, hab ich schon verstanden. Ja.
Ja, so nicht jetzt hier, dass so ein Kannibalenfilm erwartet.
Ach so, nee. Nee, ja. Das habe ich schon verstanden.
Der von Rodenberg. Rodenberg? Wie ist der Kannibal in Deutschland?
Ach so.
Thomas Kretschmann hat den gespielt.
Ja, ja.
Ich habe den gesehen sogar.
Ja, ich auch. Oh, wie hieß der denn? Ja,
Rodenburg oder Rodenberg?
Ja, das ist recht.
Ich glaube Rodenburg. Kannibal von Rodenburg.
Ja. Der war ja da in Süddeutschland, ne?
Mhm. Ja, die Bayern wieder.
Nee, war nicht in Bayern, war in Baden-Württemberg.
Trotzdem mal die Bayern gedisst.
Aus Prinzip. Okay.
Passt schon. Schönen Gruß an Bayern.
Ja, genau. Schönen Gruß an unsere bayerischen Zuhörer. Und wir haben ja tatsächlich auch ein paar Leute, die uns in Österreich hören, ne?
Ja, gibt einige Österreicher und auch aus der Schweiz kommen ein paar Prozente, wie ich sehen durfte.
Natürlich.
Oder du warst es im Urlaub. Dass du
da reingehört hast. Genau, ich vermisse dich dann so sehr, dass ich unseren Podcast höre.
Und stream für die Quote.
Ja, genau. Alles für die Quote. Siehst du, wie würde Hakan sagen? Traffic.
Ja, Hakan mit seiner Traffic. Jetzt hat er noch einen dritten Kanal, wo er unsere Votings manipuliert. Mit,
ja, ja.
Weil, wir können darauf hinweisen, auf jeden Fall.
Ja, Hakan ist irgendwann der mit den 10 Instagram-Accounts.
Genau. Können wir nämlich darauf hinweisen? Manche mögen es filmisch. Neues Format von unserem Kumpel Hakan und unserem Kumpel Alessandro. Mhm. Die machen jetzt gemeinsame Sache. Und zwar auf YouTube mit Bild.
Klingt so herrlich kriminell.
Ja, wenn Türke und ein Italiener sich zusammenpacken, um gemeinsame Sache zu machen.
Dass du jetzt die Karte wieder spielen musst.
Hast du gerade gesagt, das klingt kriminell.
Ja, aber doch nur, weil du gesagt hast, die machen jetzt gemeinsame Sache.
Wenn die jetzt noch Alexei holen.
That's right, the Russians are doing shit again.
Dann ist das Trio komplett, ey. Der eine ist ein Safe-Knacker, der andere macht die Pläne.
Genau, und Alex jetzt so.
Those sound like compliments, thank you.
Wer weiß, ich glaube, der wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Also nicht, dass die eine Bereicherung brauchen, um Gottes Willen, das klang jetzt schon wieder scheiße. Nee, aber Alex scheint ja auch ein sehr fundiertes Filmwissen zu haben und sich sehr gerne andauernd alles Mögliche reinzuziehen.
Ja, super Typ, den mag ich gerne. Das Geile ist, der hat uns so Sprachnachrichten geschickt und der klingt wirklich wie so ein russischer Tüchter, wie so ein Geldeintreiber, weil der hat noch diesen im Kopf. Er hat halt wirklich diesen einschüchternden Akzent.
Als wir hier angefangen haben, hätte ich nie gedacht, dass ich immer derjenige bin, der hier die PC-Flagge hochhalten muss, Alter.
Hättest du nicht gedacht, dass ich einen unterbieten kann?
Echt nicht, nee, Alter. Weil also ich bin eigentlich eher fürs Gegenteil bekannt.
Ja, deswegen bin ich ja da, um mich praktisch in den Kugelhagel zu schmeißen für dich. Mhm. Damit es bei dir halt, damit du so PC-mäßig darstellst, obwohl du selber gar nicht PC bist.
Das ist nett, danke.
Gerne.
Dass du mein Image da vor Augen hast.
Dafür sind doch Freunde da.
Schützen willst. Ja, das ist nett.
Weil du stehst auch in der Öffentlichkeit und so weiter. Bei mir, mich versteht man sowieso nicht, so laute Musik.
Ja, okay. Das
passt, oder?
Du meinst, dann können die Leute auch denken, dass du ein Nazi bist, scheißegal. Hauptsache, ja, du bist gebucht. Ja.
Genau.
Vielleicht kriegst du ja noch ganz neue Bookings, wer weiß.
Die haben mir mal, tatsächlich haben die mir angeboten, ob ich bei der Aftershow-Party von den bösen Onkels auflegen will.
Oha.
Die ja jetzt nicht mehr rechts sind. Aber da habe ich auf jeden Fall, naja.
Wie kann man denn nicht mehr rechts sein?
Naja, das heißt wohl, dass sie sich mittlerweile von ihrer Vergangenheit so distanziert haben, aber trotzdem war ich da weit von entfernt, da zugesagt zu haben. Und ich war froh zu hören, dass ungefähr 8, 9 meiner Kollegen, die auch vorher angefragt worden sind, auch alle gesagt haben, vergiss es. Und da war ich auch einer von denen da.
Du warst die 10. Wahl, ey, gratuliere. Wir haben schon 9 deiner Kollegen gefragt, hast du Bock aufzulegen? Alle so, nee, frag mal Guess.
Nein, so war es nicht. Okay. Digga, wir haben einfach so eine WhatsApp-Nachrichtengruppe, wo halt gefragt wird. Und wenn ich halt als 10. antworte, so, dann waren schon 9 Leute zuvor, weil ich halt sehr lange schlafen.
Ach du Scheiße, das ist so ein First-Come-First-Serve-Prinzip,
so ein Ding
oder?
Ist das, genau. Also manchmal, bei manchen Jobs, nicht immer. Jetzt aber meistens vor, ist es so, dass ich viele Jobs schon verpennt habe, ja.
Ja, aber das ist ja wie krass, wie wenig wichtig das scheinbar ist, was du individuell mitbringst. Also wenn das so ersetzbar ist?
Nee, kommt drauf an, was. Also generell fragt man erstmal nach der Verfügbarkeit. Du fragst erstmal, wer Zeit hat.
Klar.
Und dann kann man noch ausmisten, okay, wer am besten für den Job. So läuft das.
Bisschen wie beim Casting.
Ist das da auch so? Genau, dann kann man ja...
Ja klar, man muss ja auch erstmal zeitliche Verfügbarkeit
richtig
abprüfen und dann...
Richtig, richtig.
Geht's ins Eingemachte. Und da geht's ja aber dann leider unterm Strich auch ganz selten darum, ausschließlich den Besten für den Job zu finden. Da spielen ja ganz andere Faktoren mit rein.
Mhm.
Hatten wir schon oft. Ja, abgefahren. Okay, jetzt haben wir alle möglichen Leute diskreditiert.
Tja, typische Banausen-Manier.
Läuft, sind wir schon wieder gut eingestiegen.
Ja.
Heute also die Beef-Episode.
Nein, gar nicht. Das ist ja immer mit Liebe verbunden. Wenn wir hier Haker ein bisschen aufziehen oder Alexei seine Landsleute verarschen, die ja noch nicht mal Russen sind, das sind ja noch nicht mal seine Landsleute, nee, da geht's ja schon los.
Er ist Kasache, ne?
Richtig, er ist Kasache und hat noch andere Einflüsse, also da stimmt ja nicht mal die Nation.
Kasachstianer, wie ich ja ganz gerne sage.
Das ist ja unsere Pokerrunde, die bei mir zu Hause stattfindet, ist ja auch politisch äußerst unkorrekt, weil die 3-4 Asiaten, die dabei sind, sind alles gute Kumpels von mir, die werden ja alle von mir als Chinesen bezeichnet. Und kein einziger Chinese ist von denen dabei. Die sind aus Vietnam, die sind, keine Ahnung, der eine ist aus Thailand, keiner von denen ist Chinese, aber das sind für mich alles Chinesen.
Aber wenn man dich
einer von den Chinesen soll das machen, sage ich dann immer.
Ja, und wenn man dich dann aber als Kroate bezeichnet, dann...
Das ist vollkommen okay.
Ach, das ist okay?
Ja, der Austeil muss auch einstecken.
Alter, du bist der erste Serbe, bei dem das okay ist.
Nee, ich bin der Feind.
Also den ich so kenne.
Wir sind ein Volk.
Ist das so?
Ja.
Mhm.
Wir sind ein Volk.
Krass, ich kenne wirklich nur...
Nee, ich bin aber wirklich, also in der Hinsicht bin ich wirklich komplett unpolitisch, weil ich bin ja auch im gesamten Jugoslawien geboren, also fühle ich mich auch so ein bisschen... als gesamter Jugoslawe. Und das kam ja alles erst später mit der Aufteilung. Deswegen,
du, das habe ich mir auch immer gedacht bei Leuten, die das so extrem sehen. So, ey Leute, ihr wart mal eins.
Ja, ja,
wo eben. Ist denn da jetzt der Hassel? Aber gut, anderes Thema, ja.
Ja, anderes Thema. Also ich bin sowieso sehr, sehr unpolitisch und auch nicht besonders politisch interessiert, wie man schon mal hier feststellen konnte. Insofern geht das alles an mir vorbei. Ich versuche dann immer, die Menschen erstmal kennenzulernen, bevor ich den verurteile. Was mich aber nicht davon abhält, trotzdem so ein paar lustige Sprüche zu machen in Richtung politisch unkorrekt, da habe ich immer kein Thema mit.
Mhm.
Ja. Ich weiß ja, dass das nicht alles Chinesen sind, aber ich finde es halt lustig. Und die finden es meistens auch lustig.
Meistens.
Meistens. Aber jeder, der unseren Podcast kennt, der dürfte mitbekommen haben, dass man da nicht alles für bare Münze nehmen darf und nicht alles zu eng sehen, was wir hier so ablassen.
Richtig. Das wäre auch grob fahrlässig.
Haben wir auch miese Props für gekriegt, dass wir halt nicht wie die anderen sind auf PC-Polizei tun, sondern dass wir freie Schnauze sind. Das wurde uns jetzt gut.
Ah, ja?
Ja, ja.
Gut so. Alles andere würde mir auch echt schwer fallen.
Ja.
Und es würde, glaube ich, deutlich weniger Spaß machen.
Definitiv, ja.
Jetzt stell mir vor, wir müssten, also ich meine, nichts gegen Gendern und so, aber wenn wir wirklich komplett drauf achten würden, dass alles PC ist und woke und weiß nicht was alles.
Oha, viel Spaß beim Rausschneiden.
Ja, eben. Alter, nicht nur, also dann müssten wir zum einen schneiden ohne Ende und wir müssten uns auch einen ganz anderen Duktus zulegen,
ja,
was so unsere Gespräche angeht.
Es wäre halt nicht mehr authentisch. Das ist halt das Problem. Ja,
das allen
halt
nicht voran, so. Natürlich eben.
Weil als wir uns überlegt haben, wie wir diesen Podcast gestalten, haben wir damals gesagt, das sollte eigentlich so aussehen, als wären wir uns gerade über einen Film in einer Bar unterhalten.
Ja.
Als wären wir uns auf ein Bier treffen irgendwo oder gehen irgendwo eine Pizza essen.
Ja, weil wir das ja sonst öfter mal nach dem Kino gemacht haben oder so, ne?
Richtig.
Und, ja.
Das machen wir mit dem Mikrofon, bringen noch ein paar Funfacts rein, recherchieren ein bisschen über den Film, was so das Hintergrundwissen angeht.
Mhm.
Und es soll halt wie eine Unterhaltung wirken. Und ich weiß noch, wie du immer gesagt hast, damit hast du mich auch so gekriegt, indem ich gesagt habe, ja, aber Digga, erstens, weißt du, ich gucke nicht nur neue Filme, sondern ich gucke alles Mögliche, wo du gesagt hast, ja, ist doch scheißegal, worüber wir reden. Und dann meintest du, und wenn wir abdriften während eines Gesprächs und wenn wir dann 20 Minuten über Hip-Hop reden, weil wir gerade irgendwie, keine Ahnung, komplett irgendwie abgedriftet sind, das passiert ja auch in einem Kneipengespräch. Ja,
ist auch egal.
Dass man komplettes Themen wechselt, dann ist es halt so.
Ja.
Also so von wegen so dieses, und da wir uns von vornherein einig waren, dass wir nicht dass wir uns nicht in dieses Korsett packen wollten, so von wegen, ja, wir müssen jetzt in 20 Minuten müssen wir diesen Film abhandeln.
Das ist es nämlich schon. Wir haben halt kein Zeitlimit. Und
richtig.
Dadurch kann es dann eben abschweifen und dann dauert es eben 4 Stunden.
Und wenn wir abschweifen, dann schweifen wir halt ab, dann ist es so.
Ja.
Korrekt. Das Konzept ist, wir haben kein Konzept.
Richtig. Außer, dass wir jede Episode über Filme und Serien sprechen.
Ja, früher oder später.
Mal mehr, mal weniger geplant. Und heute haben wir aber wieder eine Episode, wo wir komplett frei waren, ne?
Ja.
Es gab keine Auftragsfilme, oder
ja,
zumindest keine, denen wir uns gewidmet haben, die gibt es noch. Stimmt. Ne? Also für die, die es nicht wissen, weil man kann bei uns ja auch interaktiv Punkte raten oder sonst wie an Gewinnspielen aller Art teilnehmen und dann gibt es auch was.
Gewinne, 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 Gewinne.
Ja, wer weiß, was da noch so kommt und so, aber es ist, prinzipiell so. Könnt ihr erstmal Rezensionen und so einen Scheiß gewinnen, deswegen, da stehen noch ein paar aus. Naja, wir sind da ein bisschen hinterher.
Ja, ja.
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Das soll die Leute jetzt nicht demotivieren, hier beim Punkteraten mitzumachen oder sonst was.
Nee, aber es klingt so, als hätte ich was verpasst, so als wenn hier noch nebenbei noch 7 andere Spiele laufen, die ich nicht kenne.
Ja, ja, das mache so ich halt so unter der Hand. Ja. Genau. Ich habe da mit unseren Patreons so eine Gambling-Gruppe aufgemacht.
Da wird um Römi gespielt und um bei welchem Filmstudio du dann letztendlich landest.
Genau.
Zuhörer der letzten Episode dürften eine Parallele erkennen.
Nee, wir spielen dann in Zoom-Gesprächen Uno oder sowas.
Ist auch geil, ne?
Ja, um Geld.
Ich habe ja, mit Hakan auch nochmal Rezension gespielt, weil wir waren nämlich, ich habe nämlich zugeguckt, als wir eine Aufnahme hatten für das Movie Trivia Drop.
Ah ja, das, ja.
Da habe ich dann zugeguckt und danach war Hakan dran und der Deal war ja, dass ich mit Hakan eine Rückrunde spiele. Mhm. Weil wir haben ja Tommy beredet, alle eine Rückrunde zu spielen.
Ja.
Und der wusste das aber nicht und hat keine Fragen vorbereitet. Und jetzt saß ich da, Tom hat sich dann ausgelockt und ich und Hakan saßen dann da und haben so gesagt, okay, und nu? Und dann haben wir uns so lustig unterhalten. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wenn wir jetzt hier schon connected sind, machen wir wieder das Ping-Pong-Spiel. Mhm. Und haben dann das Ping-Pong-Spiel um eine Rezension hat in unserem jeweiligen Podcast dann gespielt.
Eine Runde,
noch,
ja?
Genau, eine Runde. Und haben dann für uns praktisch nochmal das Game aufgefrischt.
Wie geil.
Und da hat Hakan dann verloren. Und,
okay, welcher Name? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Auf welchen Namen? Achso, auf den Namen, den hat er wieder gezogen aus seinem komischen Spiel da. Da
ach
hat
so. Er diese Partei, ja, okay,
wo er immer einen Namen zieht. Okay, so, cool. Ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Privatgame hier, und wenn wir schon verbunden sind.
Weißt du noch, welcher Name es war?
Alter, welcher Name war das nochmal?
Also um wen ging's da? Weil ja, für die, die es nicht wissen, wir haben ja in unserem Bewegtbild-Banausen-Bash auch mal so ein Spiel gehabt, was wir Ping-Pong genannt haben, wo wir den Namen eines Filmschaffenden nennen und die Leute müssen abwechselnd Projekte aus deren Filmografie aufzählen.
Richtig.
Und wer dann keinen mehr weiß, hat verloren. Oder wer einen doppelt nennt.
Der hat auch verloren. Nee, ich kann ja nicht sagen, welcher Name das war. Hab ich vergessen.
Na gut, egal. Jedenfalls hast du gewonnen und deswegen schuldet Hakan dir eine Rezension.
Die hat er schon eingelöst.
Ach so.
In seiner aktuellen Episode könnt ihr reinhören. Fabulous Baker Boys habe ich mir gewünscht, den ich damals sehr mochte. Und ich weiß, dass Hakan Michelle Pfeiffer halt toll fand. Aha. Deswegen habe ich gesagt, tun wir ihm einen Gefallen und geben ihm den Film auf. Mhm. Der wurde auch schon von den Jungs rezensiert, also danke dafür.
Hast du schon gehört?
Habe ich schon gehört, ja.
Und? Kam er gut weg?
Kam gut weg. Sogar bei Michi, der ja immer so kritisch ist, wenn ich irgendwas vorschlage oder wenn wir irgendwas vorschlagen.
Ach, der hat den auch geguckt, okay.
Die gucken den dann immer beide, wenn die einen Film halt durchnehmen. Mhm. Kam gut an. War jetzt keine Strafe per se.
Tja, dann könnt ihr da reinhören. Wir quatschen über Filme.
Wir quatschen über Filme und Alessandro und Hakan, neues Format.
Stimmt, da waren wir ursprünglich.
Manche mögen es filmisch. Auch mal da reingucken, bei YouTube abonnieren und den Jungs folgen.
Ja.
Das ist witzig. Aber jetzt zu unserem Spiel. Zum lustigen Punkteraten.
Ja. Keine Ahnung, wie es steht. Ich glaube, du liegst leicht vorne, ne?
Ein Punkt liege ich vorne.
Naja, siehst du. Also.
Schauen wir mal.
Ist aber auch egal, weil.
Weil ich heute sowieso meine Führung ausbaue.
Eben.
Aber du bist ja der, noch 15 Mal bist ja der Bestimmer über die Reihenfolge, insofern.
Ich weiß gar nicht. Das letzte Mal hast du angefangen, ne? Dann.
Nein.
Ich habe angefangen?
Ja.
Sicher? Ich weiß schon nicht mehr, egal, das ist nicht wirklich lange her, aber ich weiß nicht. Ich glaube, du hast angefangen.
Ich habe angefangen, weil du hast ja die letzte Rezension gebracht, also muss ich hier angefangen haben.
Ja.
Ja, ja, okay, nee, Entschuldigung.
Dann würde ich sagen, wechseln wir das Ganze wieder, ich fange an. Oder?
Was bist du für ein Bestimmer? Du machst einfach nur diesen abwechselnden Rhythmus, das ist ja voll langweilig.
Na gut, dann bestimmen was anderes.
Nee.
Machen wir schon wieder dumme Spielchen jetzt.
Wir haben ja gesagt,
Schnick,
dass du,
schnack, schnuck.
Nee, wir haben ja gesagt, weil ich ja dieses komische Entjungferungsspiel gemacht habe, bestimmst du jetzt 17 Mal die Reihenfolge.
Ja.
Aber dein Bestimmen
ist immer nur abwechselnd.
Ist ja einfach nur so, ja, einmal du, einmal ich. Das ist ja kein Bestimmen. Das ist ja,
warum ist das denn kein Bestimmen?
Na, weil das genau der gleiche Rhythmus ist, den wir sonst hatten. Du musst mal hier ein bisschen was reinbringen, so ein bisschen Pfeffer reinbringen. Ein bisschen hier,
aha,
ich mach mal jetzt 5 Mal hintereinander oder so, fange ich jetzt mal an. Sowas.
Aha.
Aber muss nicht. Ist ja deine Entscheidung. Du bist ja der Bestimmer. Mhm. Aber bis jetzt bist du ein langweiliger Bestimmer.
Ja. Total. Mir fällt jetzt natürlich auch kein bescheuertes Spiel in diese Richtung ein. Das kann ja auch nur wieder böse enden. Wir können würfeln.
Würfeln, wer anfängt?
Mhm.
Hast du einen Würfel?
Ja, klar.
Ja, komm, let's do it. Let's Würfel.
Let's Würfel.
Mir ist auch scheißegal, dass wer anfängt.
Das ist völlig Latte.
Die ist auch völlig Latte. Ja. Aber egal, wir würfeln jetzt, wer die erste Rezension macht.
So, hier.
Die Unentschlossene.
Ja. Ey, warte. Achso, der höher würfelt, oder was?
Der höher würfelt, fängt an.
Okay.
Eine 5.
Oh, das ist schwer zu toppen.
Eine 5 ist zu toppen, mein Freund.
4.
Tja.
Tja, sagte er stolz. Ich habe besser gewürfelt als du.
Ich habe besser gewürfelt.
Ja.
Hau aus. Würfelman.
Ja, dann fang an.
Jahrelange Erfahrung hinterm Haus.
Mhm.
Schön mein
Genau.
Chinesischen Kumpels. Ich habe überlegt, ob ich diesen Zusatz noch dazu nehme, aber ja, klar. Natürlich. Klar nehme ich den dazu.
Alle Klischees werden hier bedient.
Ja, logisch.
Ja, ihr steht da in Flipflops und Socken und gib ihm.
Ganz genau. Hühner rennen wild umher. Bis das Blaulicht und das Martinshorn zu hören ist, dann siehst du uns in alle Ecken verstreut wegrennen.
Genau.
So war das vor 2 Wochen. Okay.
Vor 2 Wochen war.
Mein Film ist aus dem Jahr 2015 und ist ein Film, den du dir hundertprozentig nicht freiwillig angucken würdest, weil vom Titel bis zum Plakat, bis zur Story, bis zur Besetzung ist das wahrscheinlich etwas, wo du einen großen Bogen drum machen würdest.
Mhm.
Es ist etwas fürs Herz.
Natürlich.
Please go away with this.
Etwas fürs Herz, nix für Lee.
Ist schon echt lustig, dass das jetzt so die einschlägige Meinung ist. Ey, was fürs Herz, das kann es ja nichts für mich sein.
Also du hast es auch jedes Mal bestätigt. So. Wenn du dann das Plakat wirklich gesehen hast und den Film halt mitbekommst, über den ich halt rede, sagst du halt wirklich so, okay, ja, das hat mich wirklich nicht freiwillig angeguckt. Ja. Du kannst mich natürlich eines Besseren
belehren. Nee, ich bin sehr gespannt.
Der Film heißt Fathers and Daughters.
Mhm.
Auf Deutsch Väter und Töchter, ein ganzes Leben.
Ah ja.
Ja. Regisseur war ein Herr namens Gabriele Muccino.
Mhm.
Zum Glück habe ich mir seine Filmografie nicht angeguckt, denn der hat 2 Filme inszeniert, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Oh, okay.
7 Leben.
Ja.
Und das Streben nach Glück.
Warte mal, 7 Leben?
Die waren beide mit
Will Smith. War das 7 Pounds?
Ja, ja genau, 7 Pounds.
Den mochtest du nicht?
Überhaupt nicht.
Wow. Okay, was war der andere?
Das Streben nach Glück, den finde ich noch schlimmer.
Den habe ich ja noch nicht gesehen.
Der ist unfassbar konstruiert.
Ja?
Ja.
Ich habe schon auch gehört, dass der so ein bisschen kitschig sein soll.
Ich hasse den.
Aber ich kenne auch Leute, die waren hart bewegt von dem Film.
Ich kenne auch Leute, die hart bewegt waren, die gesagt haben, boah, der Film ist so traurig. Und ich nur so, oh boy.
Oh boy.
Nicht gut. Aber ich habe das zum Glück erst im Nachhinein erfahren. Und deswegen habe ich mir Fathers and Daughters angeguckt. Und
aber sag mal, ist der Amerikaner mit italienischen Wurzeln oder ist der Italiener?
Der ist, glaube ich, Italiener tatsächlich ursprünglich. Hat aber international Karriere gemacht. Er hat auf jeden Fall noch einen starken Akzent in den Interviews, die ich gesehen habe von ihm. Insofern gehe ich jetzt davon aus, aber ich weiß natürlich nicht mit Bestimmtheit.
Nee, finde ich nur interessant, dass der schon die beiden anderen Filme gemacht hat. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die von einem Italiener sind.
Ist schon eine Weile unterwegs. Aber das heißt, das Dramafach scheint ihm lieb zu sein, was die Filmografie angeht. Also es ist alles so ein bisschen in der Richtung. Ist alles fürs Herz. In der Hauptrolle haben wir Russell Crowe. Und Russell Crowe spielt einen Pulitzer-Preis gekrönten Autor, ist verheiratet und Vater eines kleinen Mädchens.
Mhm.
Und seine Frau stirbt am Anfang des Films. Und er wird zum alleinerziehenden Vater. Durch die Trauer über den Tod von seiner Frau und den Stress, halt dieses Mädchen alleinerziehen zu müssen, bekommt er Anfälle. Er fängt halt an, irgendwie sich zu verkrampfen, zu zittern, kann nicht mehr richtig schreiben und kriegt so Nervenzusammenbrüche.
Okay.
Und das soll behandelt werden und der Arzt sagt ihm, um das zu behandeln, muss er halt für mehrere Monate in der Klinik, damit man das wieder rauskriegt.
Weil erzählen die denn, was er hat?
Also die erzählen ihm, dass das ein psychisches Problem ist und dass das stressbedingt ist, dass er diese Anfälle hat und das muss in dieser...
Auf so Panikattacken.
So Panikattacken und genau und halt so Nervenzusammenbrüche.
Mhm.
Und das muss halt in der Klinik behandelt werden. Das Problem ist, er ist halt allein Versorger für seine Tochter.
Klar.
Also bittet er die Schwester seiner verstorbenen Frau auf die Tochter aufzupassen. Die ist mittlerweile verheiratet mit einem Typen, der absoluter Bonze ist. Also sie ist so ein bisschen Trophy-Wife. Die leben in einem großen Haus im Garten, haben selber 2 kleine Jungs. Und
aber es ist ja naheliegend, dass sie dann zur Tante kommt.
Genau, die kommen dann zur Tante, da kommen die unter. Alle so ein bisschen versnobbt, aber das ist halt so die Family, wo das Mädchen halt erstmal die nächsten Monate wohnen muss. Dann kommt er raus aus der Klinik. Ich glaube, es sind ca. 7 Monate oder 8 Monate wird erzählt, dass die vergangen sind.
Mhm.
Mittlerweile ist alles fein. Und er besucht das Paar, um seine Tochter wieder abzuholen. Und die bieten ihm an, die Tochter zu adoptieren.
Oh.
Weil die sagen, die hat sich hier gut eingelebt und die versteht sich so gut mit den Jungs. Und guck mal, du bist alleinerziehend, du bist Autor, du hast keine richtigen Einnahmen. Irgendwie, du warst mit der Miete im Verzug, hat sich ein paar Mal Geld von denen geliehen und so.
Wie alt ist die Tochter?
Die Tochter ist klein, die ist irgendwie 5 oder so.
Ah, okay.
Ja.
Oh, krass. Was, und er hätte ich gefragt, was sie da für eine Meinung zu hat, aber spielt dann ja.
Nee, sie freut sich natürlich, den Papa wiederzusehen. Sie will halt mit dem Papa leben. Also,
ach so, ja.
Ja, ja, das, okay. Das kommt schon raus irgendwie. Und der lässt auch nicht mit sich diskutieren, sondern sagt dann, ja, vergiss es und so weiter, ich nehme jetzt meine Tochter mit und so, danke fürs Aufpassen. Also, I appreciate it, aber so hin und her, mit sowas braucht ihr mir nicht kommen.
Ja.
Und dann geht der Stress wieder los. Er ist alleinerziehend, er ist unter Druck, ein neues Erfolgsbuch zu schreiben, weil nämlich seine Firma ihn, also sein Verlag, genau. Sein Verlag liegt ihm halt so ein bisschen im Rücken, dass er mal wieder irgendwie in Erfolg landen muss nach dem Pulitzerpreis, weil danach ist nie wieder was gekommen. Mhm. Gleichzeitig muss er sich um ein kleines Kind kümmern, die halt auch so pflegebedürftig und auch Aufmerksamkeit braucht.
Klar.
Und unter dem Druck beginnen die Anfälle erneut zurückzukehren.
Mhm.
Und deshalb bei so einer Autogrammstunde in so einem Buchladen und fängt halt an, wieder zu zittern und muss halt in den Nebenraum und kriegt da so einen Anfall, wo er sich halt so komplett irgendwie zusammenkrampft und so.
Mhm.
Und ab diesem Anfall haben wir einen Sprung in eine spätere Timeline. Und diese spätere Timeline zeigt, die kleine Tochter ist mittlerweile eine junge Frau geworden, die ist erwachsen.
Okay.
Die arbeitet mittlerweile selber mit Problemkindern.
Mhm.
Also mit Kindern, die irgendwie misshandelt worden sind, die irgendwie neues Zuhause suchen und die irgendwie auch keine gute Kindheit hatten. Ist aber selber ziemlich beziehungsunfähig. Die hat eine kurze Liebschaft nach der anderen. Also stürzt sich so von einem One-Night-Stand den anderen, lässt sich aber auf niemanden irgendwie emotional ein. Und was dazu geführt hat, dass sie so ist, wie sie ist, das erfahren wir so ein bisschen, indem der Film vor und zurückspringt, nämlich zwischen ihre Kindheit unter der Ägide von ihrem Vater Russell Crowe und ins Hier und Jetzt.
Na gut, also im Prinzip würde es schon, an sich würde es schon reichen, dass du in einem frühen Alter einen Elternteil verlierst, um anschließend den Rest deines Lebens mit irgendwelchen Verlustängsten rumzurennen und deswegen Beziehungsprobleme hast. Aber okay, da kommt noch mehr dazu, ja?
Es kommt noch ein bisschen was dazu.
Mhm.
Ja, richtig. Das wird so ein bisschen aufgebauscht.
Okay.
Und es gibt zwei Dinge, warum dieser Film jetzt wirklich hervorzuheben ist.
Positiv oder?
Positiv, ja. Die erste Sache ist ein unfassbarer Cast, weil ich habe ja Russell Crowe erwähnt. Und ständig kamen neue Stars hinzu und neue Gesichter, wo ich gesagt habe, Alter, wer spielt denn hier alles mit? Das Mädchen im Erwachsenenalter wird gespielt von Amanda Seyfried.
Okay.
Und dann sehen wir auf einmal Jane Fonda als Chefin von dem Verlag. Dann sehen wir Bruce Greenwood.
Mhm.
Der verheiratet ist mit Diane Krüger. Die spielen das Ehepaar, die das Mädchen aufnimmt. Also praktisch, sie ist die Schwester von einer verstorbenen Frau.
Ja.
Dann kommt Octavia Spencer ins Bild. Dann ist Aaron Paul noch dabei.
Okay.
Also wirklich eine Wahnsinnsbesetzung. Das ist der erste Aspekt. Und die spielen alle wahnsinnig gut. Amanda Seyfried zeigt hier eine Leistung vom Allerfeinsten. Ich mag die ja sowieso, die hat bei mir einen Stein im Brett.
Ja.
Und die hat aber nicht nur einen guten Film mitgespielt. Also sie hat einen Film mitgespielt, wo ich sage, Alter, okay, was
ist
das?
Nee, denn? Aber man erkennt schon, dass die gut ist.
Die ist ein Riesentalent.
Ich mag
die
gerne. Ja.
Und ich mag die auch privat, also so, wie sie sich halt gibt. So. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber wie sie sich halt in Social Media gibt oder was man von ihr halt hört, die ist halt nicht so dieses Glamour-Girl. So.
Nee, ich weiß, was du
meinst. Ich mag halt, dass sie mit Hunden spazieren geht in einem Sweater und so. Und dass sie halt so relativ down to earth ist.
Mhm.
Die ist ja mit dem einen verheiratet von Life in Pieces. Deswegen, das ist ein cooles Pärchen, weil dieser eine, der auch im Keller gewohnt hat bei den Eltern.
Ja, der ist mit Amanda Seyfried.
Der ist mit Amanda Seyfried verheiratet. Das ist ein ganz cooles Pärchen.
Interessant, okay.
Mhm. Das ist der erste Punkt, der diesen Film positiv hervorhebt. Der zweite Punkt, den ich halt richtig gefeiert habe, ist die Kamera. Und ich war mir sicher, dass der DOP von dem Film irgendein großer Kameramann sein muss.
Mhm.
Weil du hast hier Aufnahmen, die sind der Wahnsinn, Alter.
Ja.
Ja, du hast, teilweise hast du halt so ein, Aaron Paul ist halt so der erste Mann in dem Leben von Amanda Seyfried, als sie erwachsen ist, den sie so ein bisschen an sich ranlässt.
Mhm.
Aber auch nicht so richtig.
Ja.
Und dann gibt es so ein Eklat, als er mit ihr irgendwie zu seinen Eltern fahren will.
Mhm.
Und sie will halt aus dem Taxi aussteigen und kriegt halt komplett Panik.
Also
und
zu ihrem Vater?
Nein,
oder ist
zu den Eltern von ihm.
Sie soll
die Eltern von Aaron Paul kennenlernen.
Okay.
Und sie ist erstmal cool, aber dann im Taxi kriegt sie immer mehr Panik und will halt nur raus, so will halt aussteigen so und sagt sie, ich kann es nicht.
Ja.
Und dann folgt die Kamera den beiden, wie sie aus dem Taxi aussteigt und sie rennt irgendwie durch New York Straßen und er steigt aus dem Taxi aus ein paar Meter weiter und rennt ihr hinterher und dann treffen die sich so und dann will sie irgendwie ein anderes Taxi anhalten und du hast die Kamera, die ganze Zeit irgendwie den beiden so folgt durch diese Straßen von New York, so über diese belebte Kreuzung und so. Das ist schon so ein Ding, dass ich gesagt habe, Alter, wirklich, das ist krasse Kameraarbeit.
Mhm.
Und dann hast du auch so Momente, wo Russell Crowe halt so im Hintergrund schreibt und dann fährt die Kamera so halt zurück durch das ganze Haus. Und du siehst vorne zum Beispiel das Mädchen spielen und du siehst, was sich so links und rechts alles in diesem Haus abspielt.
Ja.
Also es ist eine wirklich ganz große Kameraarbeit, die ich immer wieder so, die mir immer wieder aufgefallen ist, positiv. Okay, und dann cool. Dachte ich, okay, es geht hier um einen großen DAP bestimmt, der an wirklich irgendwelchen krassen Filmen beteiligt war. Und war dann doch überrascht, dass es jemand ist, der zwar Filme gemacht hat, den du kennst, aber niemand Großes. Shane Herbert heißt der DOP. Mhm. Und der hat die Kamera gemacht für The Babysitter.
Okay.
Der hat die Kamera gemacht für Filme wie Act of Valor, dieser Kriegsfilm, ja, oder ja. Terminator Salvation. Mhm. Und der hat auch die Kamera gemacht bei Semi-Pro.
Ja, aber dann, Alter, ja, hallo.
Ja, aber jetzt ist er natürlich King
Shit. Nee, weil das sind ja alles keine kleinen budgetierten Filme.
Nee, deswegen habe ich ja gesagt, das sind Filme, die du kennst, aber das ist jetzt, weißt du, ich dachte, okay, jetzt kommt irgend so ein Oscar-nominiertes Drama der letzten Jahre, weißt du, so ein, vielleicht der DOP von 12 Years a Slave, sowas, weißt du, sowas ja. Dachte ich, finde ich jetzt in seiner Filmografie. Okay. Ich habe jetzt nicht mit Semi-Pro und The Babysitter gerechnet, muss ich zugeben.
Verstehe, klar.
Aber punktet bei mir. Und ganz ehrlich, ich meine der Plakat, das Plakat von dem Film und der Titel und es ist alles Kitsch pur und es sieht auch danach aus und er umschifft auch nicht komplett diese Kitschigkeiten oder bestimmte Sätze, die halt schon... Also du
meinst, der Kitsch ist auch im Film vorhanden?
Ja. Ist auch zum Teil vorhanden, genau. Es ist an manchen Stellen ein bisschen schmalzig, aber er berührt trotzdem. Und gerade für Väter, die hier kleine Töchter oder so haben, denen wird der Film wahrscheinlich dann noch mehr ans Herz gehen. Ich meine, ey, der Nachspannsong wird von Michael Bolton gesungen, Entschuldigung. Also das sagt ja schon einiges aus.
Okay.
Also hier ist schon alles, was man falsch machen könnte an so einem Film, wo man sagt, so großes rotes Tuch. Aber
du meinst jetzt auf dem Papier, aber es scheint auf ja, dem Papier. Also es klingt ja trotzdem so, als hättest du den gut gefunden.
Ja, ja. Ich fand ihn tatsächlich dann doch überraschend gut. Also auch diese Entwicklung von der Tochter im Erwachsenenalter und so. Ich habe den gern gesehen. Ich habe, wie schon gesagt, der kommt nicht ganz ohne Kitschigkeiten aus. Der umschifft nicht jeden von diesen Momenten. Aber durch die Schauspielleistung von Russell Crowe, durch die Besetzung, durch den unfassbaren Cast, ist Fathers and Daughters echt ein sehenswerter Film aus dem Drama-Genre. Überraschenderweise.
Sehenswert, aber halt nicht wirklich gut? Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, nicht top-notch.
Ja, ja.
Aber sehenswert und gut.
Okay.
Geht 116 Minuten.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du zum Glück nicht im Vorfeld die Filmografie des Regisseurs dir angeguckt hast.
Ja. Dann hätte ich mir nicht angeguckt.
Weil dann hättest du ihn dir nicht angeguckt, nee. Oder wie? Ach so. Ja,
wenn ich das Plakat gesehen hätte, gesehen hätte, dass der Regisseur von Sieben Leben und das Streben nach Glück ist, hätte ich einen großen Bogen um den Film gemacht, hätte ich mir nicht angeguckt. Dachte ich, okay, so. Alles klar, wieder ein paar gute Schauspieler im Film verheizt.
Und, okay.
Aber das wusste ich nicht. Und okay, dadurch habe ich mir Fathers and Daughters halt völlig frei von der Leber angeguckt und unbeeinflusst. Mhm. Und war positiv überrascht, so viel kann ich sagen. Ich habe weniger erwartet.
Okay.
Schöner Film. Und das ist ein Film, wo ich selten so eine Diskrepanz bei den Punkten gesehen habe wie hier. Das ist wirklich der Hammer.
Diskrepanz zu dir, oder?
Nee, Diskrepanz zwischen den jeweiligen Punkten. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Soll ich da mal vorlesen?
Ja, klar.
IMDb ist bei Fathers and Daughters bei einer 7,1. Mhm. Und dem gegenüber steht ein Metascore von 31.
31?
Muss ich mir vorstellen. Rote 31 zu 7,1.
Wow.
Das ist krass, oder?
Ja, okay.
Das meinte ich mit selten so einem Diskrepanz gesehen.
Krass.
Rotten Tomatoes ist bei einer 4,2 von 10.
Puh, das ist die Kritik,
Ist eine Empfehlung von 28%, also ist wirklich unterdurchschnittlich. 3,5 von 5 von der Audience ist wieder okay. Und dann haben wir noch Letterboxd mit einer 3,2. Alles sehr, sehr durchwachsen.
Mhm.
Kommt nicht überall an.
Und es klingt offen gestanden auch schlechter als das, was du so erzählt hast. Mhm. Weil ich finde, die Kritikpunkte, die du aufführst, sind schon relativ klein. Also ne, jetzt kommt natürlich drauf an. Wie lange ist der, hast du gesagt?
116 Minuten.
116. Mhm. Zieht er sich dann dadurch stellenweise, wenn du sagst, da sind so ein paar Pathos-Momente oder kommt nicht ganz ohne Kitsch aus?
Ja, vielleicht hat man die eine oder andere Stelle, die man hätte straffen können. Also klar, 116 Minuten, ein bisschen Sitzfleisch sollte man mitbringen. Also ja, vielleicht hat er ein, zwei Längen.
Okay.
Deswegen sage ich ja, es ist jetzt nicht eins von den ganz großen Dramen, aber schon eins, was mich positiv überrascht hat, weil ich weniger erwartet habe.
Ja.
Russell Crowe spielt ihn auch grandios. Macht das richtig gut.
Ich sag 7,5.
Das ist richtig.
Sehr schön.
Das ist richtig, die 7,5. Hast du gut erklärt.
Ja, hast du gut gemacht. Ja. Oh Mann, okay.
Fathers and Daughters, Väter und Töchter, ein ganzes aber, Leben. Aber
hey, also ganz ehrlich, von der Handlung her, definitiv was ich mir angucken würde.
Hast du mal das Plakat geguckt? Nee, guck mal das Plakat an. Den hättest du den Film auf die Watchlist geschoben.
Aber was?
Du siehst Amanda Seyfried und Russell Crowe und dann guck dir dieses kitschige Plakat an. Wenn ich dir dann noch sage, ey, Michael Bolton ist bei dem Soundtrack mit dabei, verdammte Scheiße.
Ja.
Dann bist du erst recht am Start.
Aber wie erklärst du dir das, dass die marketingmäßig dann bei sowas landen?
Tja, gute Frage. War auch ein absoluter, hat doch versagt am Boxoffice. Er hat ein Budget von 22,4 Millionen gehabt und ist mit 5,5 Millionen Boxoffice am Ende rausgegangen.
Uff.
Also, das war ein Minusgeschäft vom Feinsten.
Okay, das ist wirklich schlimm. Boah, Alter, das sieht voll B-Movie aus.
Sieht furchtbar aus, oder?
Also, hä?
Das meine ich ja. Von dem ganzen Kram darfst du dich halt nicht abschrecken. Bei mir war es halt primär der Cast, der mich den gucken ließ.
Mm, kann ich verstehen.
Weißt du, was du Crowe, Amanda Seyfried, wenn du dann noch siehst, so die Nebenrollen, die da draufstehen auf dem Poster, dann denkst du so, okay, so schlecht kann das nicht sein.
Krasser
und
Scheiß.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann gucke ich den Film und dann taucht der auf und der auf und der auf und dann kommt Aaron Paul und so. Ich so, Alter, was ist denn hier los? Octavia Spencer und alle tauchen irgendwie in kleinen Rollen auf und so. Ich so, Alter, okay.
Wie funktioniert das mit der Maske, wenn die so einen großen Zeitsprung erzählen mit Russell Crowe?
Das würde spoilern.
Ach so.
Naja gut, ich kann's. Eigentlich spoilert es nicht. Russell Crowe taucht in der Gegenwartsedition nicht mehr auf.
Ach, gar nicht mehr?
Nee.
Naja, okay.
Und das wird so ein bisschen aufgedröselt, was dann passiert ist letztendlich.
Mhm. Aber ja, okay, verstehe.
Der ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr da.
Okay.
Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Nee, das ist kein Spoiler.
Alright. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Independent-Film. Der ist aus dem Jahr 2016 und heißt Don't Think Twice.
It's alright.
Ist das schon wieder ein Song, oder?
Ja, von Bob Dylan.
Okay.
Kennst du den etwa nicht? Don't think twice, it's alright.
Doch. Wenn du es anstimmst, dann klingelt da sofort was. Ja,
wenn es geklingelt hat, dann habe ich es top gesungen.
Natürlich, immer. Kriegen wir sofort wieder eine GEMA-Markierung auf YouTube.
Mindestens.
Auf Deutsch heißt der Film Bühne des Lebens. Mhm. Sagt dir was?
Nein, gar nicht.
Okay, dann lausche mal, weil ich war auch sehr positiv überrascht.
Okay.
Weil ich habe nichts Großes erwartet, weil wie gesagt, es ist auch kein großer Film, ne? Der hat 3 Millionen gekostet und ist aber inhaltlich echt, also inhaltlich hat er mich sehr interessiert, deswegen habe ich mir angeguckt und dann war ich wirklich überrascht, weil auch dieser Film ging mir zumindest sehr ans Herz.
Noch so einer?
Ja, auch wenn jetzt hier im Genre nur Comedy und Drama draufsteht, aber müsst ihr gleich hören. Es geht nämlich um eine Gruppe von Schauspielern, die sind so eine Impro-Gruppe. Die machen Improvisationstheater. Mhm. In New York City. Und die heißen The Commune. Und die gibt es schon länger. Und die haben einen so einen Laden, wo sie regelmäßig spielen. Das ist eben auch so ein Impro-Theater, wo dann eben regelmäßig auch Publikum kommt. Darüber kriegen die so ein bisschen Geld. Und die meisten von denen haben aber halt nebenher noch echte Jobs quasi, mit denen sie so ihre Miete reinkriegen. Aber die machen das schon seit einigen Jahren und sind eine sehr eingespielte Truppe. In dieser Truppe haben wir Jack, gespielt von King Michael Key. Samantha, seine Freundin, gespielt von Jillian Jacobs. Dann gibt es Miles.
Natürlich.
Wieso natürlich?
Na, weil ich jetzt auch zu dir meinte, dass Jillian Jacobs in jedem zweiten Film und in jeder zweiten Serie seit 2010 irgendwie mitspielt, die da draußen gedreht wird.
Ja, ja, ja. Wie kann das sein? Ist wirklich sehr aktiv, das stimmt. Mhm. Dann haben wir Miles, der ist so ein bisschen der Anführer dieser Truppe, gespielt von Mike Birbiglia. Mhm. Der hat hier auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Alleine. Der hat als Regisseur ganze 5 Credits, das ist einer davon, hat 2 Kurzfilme gemacht und einen Langfilm, ich glaube von 2012 war der, wenn ich mich richtig erinnere, der hieß Sleepwalk With Me. Mhm. Aber natürlich auch ein kleiner Film. Aber als Schauspieler, also der hat 28 Credits, der bei Billions mitgespielt, bei Orange is the New Black war er der Bruder von der Hauptfigur.
Oh, dann weiß ich, wer das ist.
Deswegen
so ein bisschen kräftiger.
Ja, also so blond, sportlicher.
Blonder, zottlige Haare.
Nee.
Nicht der?
Nee.
Jetzt habe ich dich nicht ausreden lassen. Du meinst aber nicht den Bruder von Piper?
Ja.
Doch, da muss der sein.
Okay.
Vielleicht hat er sich die Haare abgeschnitten.
Ja, vielleicht hat er sich
gekämmt.
Jedenfalls hat er als Schauspieler halt schon einiges gemacht. Immer mal wieder so hier und da eine kleine Rolle. Und hat aber eben auch, schreibt eben auch ein bisschen und führt auch vereinzelt Regie. Und der ist hier so der Anführer dieser Truppe. Mhm. Dann haben wir noch Bill, gespielt von Chris Gethard. den wir aus Space Force, oder ich kenne den aus Space Force, No Activity, Broad City und so, der hat auch wirklich in sämtlichen Comedy-Serien schon mitgespielt, selber aber eben auch Autor. Und deswegen passt das ganz gut, weil die Figuren, die hier verkörpern, die sind natürlich schon auch relativ nah an den jeweiligen Schauspielern angelegt. Mhm. Dann gibt es noch zwei Frauen in der Truppe. Allison, gespielt von Kate Micucci. Die habe ich hier ja auch schon des Öfteren gehabt. Zuletzt, glaube ich, mit The Little Hours. Die sind wirklich in vielen Comedy-Formaten auch dabei. Und Lindsay, gespielt von Tammy Sager. Und die Dame, Alter, die hat auch 38 Acting Credits, damit so ganz viele, ganz wirklich kleine Rollen überall gespielt. Mhm. Aber die ist dreifach Emmy nominiert, weil die halt auch als Producerin arbeitet. Die war für Inside Amy Schumer, war die mehrfach Emmy nominiert. Die hat How I Met Your Mother produziert. Die hat für 30 Rock geschrieben.
Okay.
Und so, also wahnsinnig umtriebig und auch erfolgreich in anderen Departments. Jetzt als Schauspielerin bisher nicht so wahnsinnig. Aber das passt eben auch sehr gut zu dem, worum es hier geht. Deswegen erzähle ich das so ausführlich, weil die persönliche Geschichte der jeweiligen Schauspieler spielt den hier echt gut in die Karten. Mhm. Weil es geht dann darum, dass die das eben, dass diese Impro-Truppe das schon jahrelang macht. Und jetzt gibt es in New York City gibt es eine Samstagabendshow, die heißt Weekend Live. Ist natürlich, soll natürlich SNL sein. Mhm. Und dann sind bei deren Vorführungen immer wieder halt auch irgendwelche Produzenten oder solche Scouts unterwegs, die halt für Weekend Live dann versuchen, da Leute abzugreifen oder um sie dann eben anschließend zu Castings einzuladen.
Okay.
Das kriegen unsere Performer natürlich auch mit. Und so geht es dann natürlich drum, dass am gewissen Zeitpunkt in der Story eine Person aus dieser Truppe den Sprung schafft. Und bei Weekend Live landet. Und dann geht es drum, inwiefern das die Dynamik in der Gruppe verändert. Und dann geht es sehr stark natürlich um unerfüllte Träume. Mhm. Darum, wenn du im Showbusiness arbeitest und eben nicht den Sprung schaffst, weißt du, so you don't make it, was passiert, was macht es mit dir, was macht es mit dir zu sehen, dass dein Freund und Kollege
auch so ein bisschen Neid
das schafft, weißt du, spielt Neid mit rein. Es geht um sehr viel ganz menschliche Zwischenbeziehungen und eben diese Dynamik, wie das verändert, wenn eine Person aus dieser Gruppe plötzlich Erfolg hat, an dem alle arbeiten und wie es eben die Gruppe verändert. Und das ist wirklich krass erzählt, Alter. Also nicht nur, dass du merkst, dass sich hier der Regisseur, der ja auch mitspielt, dass der sich intensiv mit Impro befasst haben muss. Da geht es auch um so ganz kleine technische Sachen, die sie dann machen, so zum Aufwärmen innerhalb der Gruppe und so. Mhm. Sondern der hat das geschafft, eben die Figuren so menschlich zu erzählen, dass dir das wirklich nahe geht. Und vielleicht, wenn man selber halt Kunstschaffender ist, es trifft einen das vielleicht nochmal eine Ecke mehr ins Herz, ne, als wenn man da jetzt gar keine Berührung hat mit dieser Branche in irgendeiner Form. Aber ich glaube, es ist schon auch ein sehr universelles Thema, was irgendwo jeden anspricht. Weil ja jeder irgendwo auch Ambitionen hat, im Idealfall, und irgendwie nach was strebt und wie das dann eben ist, wenn du diesen Traum nicht leben kannst und was es mit dir und deinen Ambitionen macht. Und das mochte ich wirklich sehr. Das ist echt, ist ein sehenswerter Film.
Okay, krass.
Ja, und die haben natürlich aufgrund der Handlung und weil es eben sehr wichtig ist, dass du hier diese, ist ja fast schon eine Familie, weißt du, diese Impro-Gruppe, wie die miteinander agieren, was sie so für Rituale haben und so, das ist ja super wichtig, dass für die Glaubwürdigkeit auch, dass du halt glaubst, dass die das schon jahrelang zusammen machen. Und gerade weil Impro ja auch so ein Wahnsinns-Timing-Ding ist und wie du eben auf den anderen wie reagierst, haben die hier auch wochenlang geprobt im Vorfeld, stellenweise auch eben vor Live-Publikum. Mhm. Davon wurde stellenweise dann auch was benutzt, was sie mitgefilmt haben, aber das diente natürlich primär, um da reinzukommen und das anzutesten. Ja, und Jillian Jacobs hatte im Vorfeld noch nie Impro gemacht. Die hat dann nochmal spezielles Training bekommen. Während Kate Micucci, die hat eben schon jahrelange Impro-Erfahrung gehabt und die kam da natürlich gut zum Zug, weil die dann ihren Kollegen auch entsprechend helfen konnte. Wenn es um diese Impro-Geschichten geht, ja. Don't think twice. Bühne des Lebens klingt wieder so ein bisschen nach Pathos und bedeutungsschwanger. Finde ich ein bisschen schade, aber
umschifft der Film aber größtenteils, ja. Also so den...
Der kommt ohne Pathos, komplett ohne Pathos komplett raus, weil das ist eben zum Teil, deswegen finde ich es auch so hart stellenweise, ne, weil das zeigt natürlich irgendwo eine Realität, weil es ist illusorisch zu glauben, dass alle das schaffen.
Ja, klar.
Weißt du, so, es können nur welche den Sprung schaffen, wenn andere zurückbleiben. Und das ist halt leider eine Branche, wo man sehr von der Hoffnung lebt. Und es ist schon auch geil zu sehen, wie die halt alle so ihre Dayjobs haben, die zum Teil natürlich in einem völlig anderen Bereich sind. Weißt du, so die Figur von Chris Gaddard, der steht im Supermarkt und verteilt Essenssamples. Ist halt so das Übelste, was du machen kannst. Weißt du, wird von den Menschen wie Scheiße behandelt, aber auf der Bühne hat er diesen Purpose. Und da kommt er zum Leben. Mhm. Und das finde ich halt so, das hat mich auf jeden Fall krass berührt, zu sehen, wie die das auch spielen, wie die auf der Bühne einfach sich ausleben können. So, und was das mit ihnen macht, weißt du, wie glücklich die da sind. So, und dann eben diesen Scheiß im Alltag. Und dann jagst diesem Traum hinterher und dann ist es aber eben Kollegin XY, die den Job kriegt, auf den du immer gehofft hast. So, und was macht das mit deinen Träumen?
Klar.
Weißt du, das ist ein krasses Ding.
Ja, du kennst es ja, also ist ja wirklich fast autobiografisch, kann man sagen, wenn du als Schauspieler weißt, wie der Struggle ist und wie viel letztendlich da irgendwie, von wie viel Castings man angenommen wird. Und ich meine, das kannst du bei der Filmbranche auf alles runterbrechen, wie viel Drehbücher ein Drehbuchautor schreibt und wie viel davon letztendlich verfilmt werden. Das ist ja, keine Ahnung, 1 von 20 oder so.
Ja.
Also ist ja ein ewiger Struggle. Und dann ist natürlich nicht immer leicht, sich für den anderen zu freuen, wenn einer dann irgendwie eine Rolle kriegt, wo man selber für gecastet worden ist oder so.
Ja, eben.
Und dann zu sagen, aber man muss halt dann die Größe haben, zu sagen, ja, alles klar, dich haben sie halt gewählt, herzlichen Glückwunsch so. Aber es ist natürlich auch, klar, ist auch so wehleidig, nicht wehleidig, sondern auf der einen Seite ist es auch bitter so, dass man den Job halt nicht gekriegt hat, obwohl man kurz davor war.
Ja, ja, eben. Und natürlich gehen dann die anderen hin und stellen sich selbst in Frage, weißt du, hat das was mit uns zu tun? Müssen wir härter an uns arbeiten? Ist ja, unser genau. Material nicht gut genug? Ist es eine Typfrage? All sowas, ja. Mhm. Ja, und deswegen meinte ich ja, vielleicht kann ich da, weil ich natürlich diese Ablehnung schon auch gut kenne, hat das vielleicht nochmal einen Mehrwert hier, weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, das meinte ich ja vorhin, ich glaube, das ist ein universelles Thema, weil es einfach um Träume geht und wie sich das in dieser Gruppe dann verändert. Vielleicht mochte ich. Für diese, wie gesagt, 3 Millionen, das ist trotzdem halt ein kleiner Film. Mhm. Deswegen, ich glaube, Leute, die jetzt hier ein schwieriges Drama erwarten, sind falsch, aber ich finde, die haben es hier auch wirklich gut hinbekommen mit dieser Balance zwischen Comedy und Drama. Mhm. Weil er hat definitiv auch ein paar lustige Momente.
Hört sich interessant an.
Aber Schwerpunkt ist ganz sicher nicht Comedy hier. Mhm. Ja, würde mich interessieren, wie der bei dir funktioniert. Don't Think Twice. Dann mal zu den Zahlen. Mhm. 6,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 83. Zum Thema Diskrepanz.
Ja, geht in die Richtung.
Ja, Rotten Tomatoes, das passt schon eher, 7,9 von 10. Publikum ist bei 3,6. Auf Letterboxd sind wir bei 3,4 im Schnitt. Schon so ein bisschen durchwachsen. Sieht so aus, als würde die Kritik diesem Film mehr abgewinnen können als das Publikum.
Hast du mal geguckt, dadurch, dass so ein kleiner Film ist und sehr unbekannt, wie viel den gelockt haben bei Letterboxd? Also,
nee, das kann man doch aber...
Das hört sich an, als wäre das so ein...
Rausfinden.
So ein eher seltener Pick. Das finde ich immer voll interessant, wenn das nur so ein paar tausend Leute sind so.
Ach so, wie viele den dann schlussendlich gelockt haben, sagt was über die Bekanntheit aus, ne?
Ja, schon. Hat man ja bei Hoffi zuletzt gehabt, bei The Trial, dass sie noch verhältnismäßig wenig Leute auf dem Schirm hatten.
Ja. Wo steht denn das?
Na, das Auge. Das ist halt immer das Gesehene unter dem Film.
Ah ja. Knapp 29.000.
29.000, ja gut, das ist noch verhältnismäßig viel, aber ich hatte tatsächlich schon Filme, die waren nicht mal bei 1.000.
Hm. Nee, also so unbekannt ist er dann anscheinend doch nicht.
Das geht dann. Okay.
Jetzt darfst du raten.
Das ist nicht leicht.
Nicht leicht?
Ich tippe auf eine 9.
Na, war schon anscheinend doch leicht. Das ist richtig.
Okay. War anscheinend doch leicht. Naja, ich habe ja trotzdem geschwankt und tendiert.
Ja.
Ja.
Das Ergebnis hat doch gestimmt. Nee, ja. Das, ja, klar, es sind 9 Punkte, weil das wirklich, also mir ging ja sehr ans Herz und.
Hilft natürlich. Das ist ja das Ding so. Wenn ein Film zu Herzen geht, dann hilft das natürlich.
Naja, das, ja, haben wir ja oft. Aber ich dachte, das ist rausgekommen, dass der mir ans Herz ging. Also hallo?
Ja, ja, schon, aber auch Filme, die einen 8,5 kriegen, können ja ans Herz gehen. Also so ist ja nicht. Das sind ja auch Filme, wo du sagst.
Natürlich. Die sind das bewegend. Kann auch ein Film sein, der nur 8 Punkte kriegt. Also so noch weniger vielleicht sogar, aber ich habe ja nun wirklich kaum was kritisiert.
Eben.
Alles gut.
Okay.
So, jetzt du wieder.
Jetzt ich wieder. So, ich hätte dann jetzt mal 2 Posterfilme abgehakt.
Mhm.
Den einen würde ich dann mal so punktemäßig nachreichen und hier so reinrotzen. Das ist ein Film, der sich seit unserem Bewegtbild-Banausen-Bash, der auch als Jurassic Park bekannt geworden ist, Double Indemnity.
Oh ja.
Frau ohne Gewissen. Mhm. Von Billy Wilder gesichtet. Und vom Poster abgehakt. Ein großartig geschriebener Film, Noir, wie ich finde. Tolle Dialoge. Hat mir gut gefallen. Hast du mit 8,5 bewertet? Das war die Episode 76 mit der immer gut gelaunten Silke Schrecker, die da bei uns zu Gast war. Da hatten wir den Film besprochen.
Mhm.
Und von mir kriegt er eine 9.
Ja, geil.
Hat mir gut gefallen.
Kann ich gut verstehen. Ist ein fetter Film.
Ja, ist wirklich ein fetter Film. Also sehr gut geschrieben, wirklich bissig inszeniert, coole Dialoge. Ja, Barbara Stanwyck, weiß nicht, als Femme Fatale, ich finde die halt, die sieht irgendwie fies aus. Also ich habe von vornherein das Gefühl gehabt, dass die irgendwas im Schilde führt. So. Weil die sieht halt irgendwie so, die sieht halt so zwielichtig aus. So.
Ja.
Die ist halt nicht so dieses Film-Noir-Mädchen, wo du nicht weißt, ist die auf der guten Seite oder auf der schwachen Seite. Weil irgendwie weißt du von vornherein, wenn du nicht die Titel gelesen hast, dann weißt du schon, die Frau hat vielleicht kein Gewissen.
Naja.
Ja. Also, Frau ohne Gewissen, von mir 9, von Lee 8,5 nachzuhören in Episode 76.
Sehr schön.
Und jetzt zu einem Posterfilm, den wir noch nicht vorher hatten. Aus deutschen Landen, Der Untergang. Aus dem Jahr 2004.
Da ist er.
Es ist soweit. War eine schwierige Wahl.
Jetzt bin ich sehr gespannt, ey.
Ich habe eine Edition gehabt. Pass auf, wie hättest du dich entschieden? Die Kinofassung, 156 Minuten auf Blu-ray.
Ja.
Oder die DVD-Fassung als Extended Cut mit rund 35 Minuten länger Material. Aber natürlich mit einem wesentlich schlechteren Bild und einem wesentlich schlechteren Ton.
Oh shit.
What are you doing? Das waren die beiden Varianten, die ich zur Wahl hatte.
Ja, fuck. Also ich meine, du hast ja schon oft gesagt, dass du dich dann immer für die längere Variante entscheidest.
Wäre natürlich toll, wenn es das gleiche Medium wäre, ja.
Eben. Ja, ich glaube, dann hätte ich erstmal versucht, mir die längere Fassung als Blu-ray aufzutreiben.
Die gibt's ja nicht.
Ach, die gibt es nicht.
Nee, die gibt's ja nicht. Es gibt ja die Extended-Fassung. Mit den Extended-Szenen gibt's ja nur auf DVD.
Was ist denn das für ein Scheiß?
Naja, gut, aus dem einfachen Grund, weil es die erweiterten Szenen wurden nicht
Die sind separat, oder?
Genau, die sind nicht separat, sondern die wurden nicht digital rausgebracht. Deswegen kannst du keine Blu-ray-Version davon rausbringen. Also muss man die DVD-Fassung rausbringen mit den jeweiligen Szenen, die eingebaut werden können. Das hat technische Gründe. Wie habe ich auslacht? Ja, das ist das, was ich gelesen habe. Entschuldigung.
Ja, jetzt müssen wir nochmal erklären, was an DVD nicht digital ist und an Blu-ray
okay.
dafür.
Okay, well then you were definitely not paying attention back there.
Einigen wir uns darauf.
Vielleicht auch darauf.
Technikes!
Okay, ist auch egal. Also es gibt es jedenfalls nur auf der DVD und da sind es aber nicht separat neue Szenen, sondern es ist halt einfach eine längere Filmversion. Das ist
eine längere Fassung, genau.
Ja, dann gibt's nur eins. Erst die Blu-ray gucken, dann die DVD.
Das wäre natürlich eine Variante, sich beide Versionen anzugucken und dann noch zu gucken, wo der Vergleich ist. Nein, ich habe mich für die DVD-Version entschieden. Für die, rund 200 Minuten gehende Gesamtfassung. Knapp 190 Minuten, glaube ich, sind's.
Ja, das ist halt natürlich auch nochmal so ein Ding, ne? Der 156 sind schon nicht wenig.
Nee.
Und dann nochmal 35 Minuten mehr.
Ja, aber ich wollte dann schon wissen, okay, die Extended-Fassung mit allen Szenen, so wie sie gedacht worden ist, mit dem Ursprungsmaterial und so, das hat mich dann schon interessiert.
Sehr gut.
Ja. Der Untergang.
Hast du sie endlich gesehen, die Spaghetti-Szene?
Erstmal muss ich dich korrigieren, es sind keine Spaghettis.
Sondern?
Es ist sowas wie Ravioli.
Gewesen, aber es sind Nudeln, ja.
Ja, irgendwelche Nudeln.
Passt da halt.
Glaube ich, diese quadratischen Ravioli. Okay. International bekannt als Downfall, Regisseur Oliver Hirschspiegel, der Regisseur von Das Experiment und Das Drehbuch vom Buch adaptiert, Der Untergang, Hitler und das Ende des Dritten Reiches, kam tatsächlich höchstpersönlich von Bernd Eichinger.
Ah ja.
Habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Wusste ich auch nicht.
Wie lange ist der bei dir?
Du, ich glaube, ich habe den nur im Kino gesehen.
Nur einmal im Kino gesehen?
Ich glaube, ja.
Das ist aber nicht sehr gut.
Nee, das müsste ich mal nachholen, hast du recht.
Ja gut, aber was schimpfe ich dich aus, wenn ich den gerade zum ersten Mal gesichtet habe?
Ja, eben. Also.
Aber ich bin auch nicht der Vertreter des deutschen Mediums.
Nee, da aber ich hoffe, wir sind uns einig, dass du da was verpasst hast.
Ja. Aber was heißt verpasst? Also?
Weil der im Kino schon echt krass kam.
Ja, ja, ist definitiv ein guter Film. Das kann ich vorwegnehmen.
Ich weiß von Leuten, die zum Zeitpunkt des Films, als der im Kino kam, so alt waren, dass die Hitler noch live erlebt haben. Mhm. Und die haben da stellenweise wirklich durch den Film gezittert, weil das,
ja,
weil die sagen, das war so krass dargestellt, dass sie das halt echt wiedererlebt haben.
Ja. Also von den real dargestellten Personen, die ja hier auch auftauchen, immer wieder in dem Film, so Personen, die damals wirklich einen Posten in Hitlers Regime und so,
ja, gibt's ja einige,
eingenommen haben, da gab es, glaube ich, 35 oder so.
Mhm.
Ein einziger von denen war noch am Leben, als der Film rausgekommen ist, als der Film seine Premiere hatte.
Ah ja.
Also so von den realen Personen gab es noch einen, der da noch am Leben war.
Mhm.
Und die Hauptperson, also primär die Person, mit der wir auch einsteigen in den Film, ist Traudl Junge. Und Traudl Junge ist die letzte Sekretärin von Adolf Hitler.
Mhm.
Die wird dargestellt von Alexandra Maria Lara. Und die kommt quasi zum Führer und wird ausgesucht zwischen 6, 7 Sekretärinnen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg schon so gut wie verloren und so gut wie gelaufen und Deutschland dem Untergang geweiht und alles schon vorbei. Und es geht quasi um die letzten Tage des Führers in einem Bunker in Berlin, wo er halt die neue Sekretärin kriegt, wo halt teilweise seine Untergebenen ein- und auskehren und wo halt so Untergangsstimmung herrscht.
Ja, das ist halt das Ding. Eigentlich ist das Thema schon durch.
Richtig, das Thema ist schon durch. Und du hast, das Problem ist, dass du Untergebene hast, die teilweise an seinem Verstand zweifeln, weil Adolf Hitler halt immer noch Ansagen macht und Befehle erteilt, die halt irgendwie keinen Sinn machen, weil er eine Truppe, die komplett zerstreut ist und wo sich 90% der Truppe schon komplett aufgelöst hat und irgendwie in alle Winde verstreut und geflüchtet sind, die will er irgendwo in Richtung Feind schicken. Ja. Wo halt nur noch irgendwie versprenkelt so 4, 5 Soldaten irgendwie in dieser Wildnis rumstehen. Das ist für ihn halt eine Division. Und der sagt halt, die müssen halt fürs deutsche Volk müssen die sterben und die müssen da und da angreifen. Mhm. Wo praktisch seine vorgesetzten Generäle und die Stabsmarschälle halt bei ihm sagen, also die wollen ihn natürlich nicht widersprechen, aber du siehst in den Gesichtern, dass die denken so,
ja, was ist mit ihm los?
Was ist denn mit dir los? Ja. Was ist denn das für ein Befehl? Es gibt aber auch andere, die folgen ihm blind, egal was er sagt.
Mhm.
Und vergöttern ihn halt und würden halt mit ihm bis in den Tod gehen. Und
ja, tun sie auch.
Tun sie auch, ja, genau. Und während draußen halt so russische Truppen halt die Stadt überrennen, hast du halt am drinnen und außerhalb der Stadt, so ein bisschen im Umfeld dieses Bunkers, wird hier halt das Geschehen beleuchtet. In diesen 3 Stunden. Und das ist krass, weil die Darstellung von Hitler, von Bruno Ganz,
ja,
er ist halt dieser kleine, gebeugt laufende, gebeutelte Mann, der halt immer wieder diese Wutausbrüche hat, aber wo du halt auch siehst, der ist auch total zittrig. Wenn er so irgendwelche Sitzungen hat mit seinen Leuten, du siehst halt, wie er die ganze Zeit so zittert. Der studiert ja auch so Parkinson-Patienten für diese Rolle.
Mhm.
Und du merkst, der ist nicht mehr so Herr seiner Sinne.
Ja.
Weil das, was er sagt und das, was er von sich gibt, so, das ist nicht mehr so, also wie ich schon gesagt habe, selbst seine Untergebenen zweifeln ja größtenteils an ihm und sagen so, Alter, okay, der ist nicht mehr das, was er sein sollte.
Mhm.
Auf der anderen Seite wirst du dann natürlich auch zum Tode verurteilt, wenn du irgendwas gegen ihn sagst oder
ja,
wenn du irgendwie seine Befehle wenn du die irgendwie hinterfragst oder so.
Ja, deswegen, also Nein sagen ist halt nie eine Option.
Richtig, und das ist das Problem bei dieser Geschichte und natürlich auch großartig gespielt von Bruno Ganz, den man hier erwähnen muss.
Ja, also, ey, Alter, ich finde so eine Darstellung, ne, das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie du es machen musst, was die Körperlichkeit und die Sprache und die ganzen Manierismen angeht. Alter, du siehst ja quasi nichts mehr von Bruno Ganz.
Ja, das stimmt.
Ne? Also siehst du keinem Zeitpunkt, siehst du hier den Schauspieler arbeiten. Das sage ich schon auch, weil im Hinblick auf meinen nächsten Film ist das nämlich ein Riesenthema.
Nein.
Und wie?
Du spielst Hitler.
Was?
Lee spielt Hitler oder was?
Ach, Alter, der Film, den ich jetzt hier als nächsten bringe,
ach,
da
so
ist ein Riesenthema, dass man einen Schauspieler arbeiten sieht. Und das ist halt, finde ich, hier so krass, weil, Alter, Bruno Ganz, der verinnerlicht das Ding so dermaßen. Ich fand das unglaublich.
Und der bringt ihn halt trotzdem noch so, er bringt halt so Charakter mit rein. Weil er hat sich erstmal dagegen gewehrt, weil er gesagt hat, er will nicht Adolf Hitler spielen. Mhm. Weil er ist der millionste Schauspieler, der jetzt als Adolf Hitler vor der Kamera steht.
Ja.
Und dann hat er irgendeine Darstellung gesehen von irgendeinem russischen Charakterdarsteller irgendwie von 64.
Mhm.
Und das hat ihn überzeugt, weil der Typ wohl ein ganz krasser, weil der wohl dafür gesorgt hat, dass Adolf Hitler irgendwie Charakter in seiner Rolle, dass da Charakter vorblitzt und so seine menschlichen Seiten.
Genau, du siehst eine menschliche Seite von ihm.
Ja. Und das hat Bruno ganz überzeugt, dass er gesagt hat, okay, alles klar, man kann ihn auch menschlich darstellen.
Mhm.
Und das hat ihn gereizt an dieser Rolle.
Ja.
Halt dem Typen so ein paar Facetten zu geben und nicht nur als Witzfigur dastehen zu lassen. Oder
das
so,
ist
oder
halt, ne, in den meisten Fällen ist Hitler ja eher eine Karikatur in den
richtig
meisten Filmen, aber das hat er mal hinbekommen, Alter, dass du hier eine menschliche Seite von ihm siehst.
Ja, das hat er geschafft und also die Darstellung.
Aber ne, es ist ja diese Gratwanderung, man sympathisiert ja trotzdem nicht mit ihm.
Nee, du sympathisierst
nicht. Aber du kannst halt so krass verstehen, wie er in der Situation abgeht.
Ja, klar. Der ist halt auch so zwischen, also er will halt nicht kapitulieren, weil er sagt sich, dafür habe ich das nicht aufgebaut jetzt, um jetzt hier aufzugeben oder so. Und der erteilt halt die unsinnigsten Befehle halt nur, um Befehle zu erteilen.
Mhm.
Also das ist echt krass. Und das ist echt ein guter Film. Also, und du hast das Who is Who der deutschen Schauspielszene. Das kann man schon ja sagen in der Besetzung, weil wer hier alles auftaucht, meine Fresse, Alter.
Ja.
Also, neben Bruno Ganz und Alexander Maria Lara kann ich noch aufzählen. Ulrich Mattes.
Alter, den fand ich so creepy als Goebbels.
Der war super creepy.
Alter, meine Fresse, ey.
Ja, der war wirklich creepy.
Also, so da helfen ihm, Augen und so. Das ist genau das Ding. Da helfen ihm natürlich diese dunklen Augen so klar. Wahnsinnig, Alter.
Ja. Ich dachte ja, dass der, also ich habe ja nicht viel von ihm gesehen. Ich habe ja sowieso nicht so viel deutsches Kino oder Fernsehen gesehen. Und dachte so, okay, der ist bestimmt, Ulrich Mattes hat bestimmt voll viel Schurkenrollen gespielt, so wie er aussieht, so dieses fiese Aussehen.
Nee.
Und dann habe ich aber gesehen, der war auch Tatort-Kommissar und so gewesen, oder?
Das weiß ich gar nicht, das muss schon eine Weile her sein. Ich also bin ich ja nicht nämlich, so Tatort-affin. Aber
ja, ich habe so in seiner Filmografie habe ich gesehen, dass er auch ein Tatort-Kommissar gespielt. Dachte so, okay, wahrscheinlich war es dann doch nur die Rolle.
Ja. Nee, der ist wahnsinnig vielseitig. Also ist schon ein richtig guter Ulrich Mattes.
Ja. Wen haben wir noch? Juliane Köhler. Corinna Harfuch spielt mit.
Mhm.
Heino Fercht, da haben wir ihn.
Mhm.
Christian Berkel dürfte ein Begriff sein. Der war auch schon beim Experiment dabei. Thomas Kretschmann. Ulrich Nöten. Justus von Donani. Götz Otto. Christian Redl aus Krabbat, neulich gehabt. Mhm. Anna Thalbach, auch aus Krabbat. David Striesow spielt mit. Julia Jentsch.
David Striesow, ne?
David Striesow.
David.
David Striesow.
Mhm.
Was habe ich gesagt?
David.
Achso, David wird ausgesprochen.
Nee, wird mit E geschrieben, meine ich auch.
Was?
Da gucke ich jetzt nochmal nach, bevor ich hier irgendeinen Käse erzähle.
Dachte, aber du kommst jetzt mit David, Aussprache von wegen.
Nee, schreibt sich.
Das kann ich mir nicht. Ist das so?
Ja, David Striesow.
Ja. Mit E, ja?
Yes, sir.
Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Bei mir steht er mit A.
Habe ich neulich auf dem Filmfest München kennengelernt. Netter Typ.
Okay.
Ja, und auch, finde ich, echt ein krasser Schauspieler.
Mhm. Mittlerweile ja auch gut beschäftigt.
Mittlerweile ist gut, der ist schon echt lange gut beschäftigt. Ja,
ich meine, 2000 hier beim Untergang, da war er sicher noch einer von den jüngeren Talenten, oder? Also ist ja, da war er noch nicht so der Riesenschritt.
Ja, nee, klar.
Sondern so in den letzten Jahren. Julia Jentsch muss ja auch eine ihrer ersten Rollen gewesen sein, oder?
Mm, ja, das stimmt, ja.
Mhm.
Ja, aber auch Götz Otto und so, also das ist eh krass, du hast schon recht, das ist wirklich das deutsche Who is Who hier.
Ja, wirklich eine krasse Besetzung. Aber das kennt man so ein bisschen aus dem Kriegsgenre, finde ich so. Also, ist ja auch die Kriegsfilme aus den 50ern, 60ern, 70ern, was da mal aufgefahren worden ist. Ja, deswegen wundern sich die Leute auch so, wenn ich das höre, so bei Rezensionen im Podcast, wenn die über The Thin Red Line reden, der schmale Grat, und dann sagen die, ja, und dann taucht George Clooney auf und der steht auf dem Plakat und dann ist der da nur 3 Minuten zu sehen, weil er irgendeine Ansprache hält und John Travolta spielt irgendeinen General, der da irgendwie kurz ins Bild kommt, wo ich sage, ey, Alter, habt ihr noch nie einen Kriegsfilm in eurem Leben gesehen? Habt ihr noch nie die Brücke von Arnhem gesehen, wo Sean Connery für 5 Minuten ins Bild kommt und Maximilian Schell für 3 Minuten eine Rede hält? Das ist immer ein großer Cast, wo.
Ja. Guckt euch mal einen Wes Anderson-Film an.
Ja gut, okay, das ist jetzt das Extrem. Aber ich rede ja vom Kriegsgenre.
Ja.
Soldat James Ryan. Da ist Paul Giamatti und dann ist Paul Giamatti in 5 Minuten weg. Das ist das Kriegsgenre. Das ist jetzt nichts Neues, dass da Riesennamen sind und die auftauchen und wieder weg sind. So hast du es bei Der Untergang, ist natürlich auch das Kriegsgenre.
Mhm.
Ähnliches Thema.
Ja.
Damals Oscar für den Oscar nominiert gewesen, für Auslandsfilm. Hat ihn allerdings nicht bekommen. Hat verloren gegen The Sea Inside aus Spanien.
Mhm.
Und ist in 1001 Movies, You Need to See Before You Die in der Schneiderliste mit drin und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Und ein guter Vertreter des deutschen Kinos. Budget ca. 13,5 Millionen. Box Office 92 Millionen. Auch erfolgreich gewesen.
Ja, und jetzt, wie steht er so bei dir im Kurs? Also, dass das ein sehr guter Film ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Also, könnte man ja jetzt auch schon sagen,
das ist ja keine Allgemeinmeinung.
Rechtfertigt die Oscar-Nominierung.
Ja, das ist auch keine Allgemeinmeinung. Das ist ja meine Meinung, dass es ein sehr guter Film ist. Also, das ist jetzt aus meiner Perspektive.
Mhm. Aber ich meine jetzt gerade so im
deutschen Kinos ist.
Ja, ja, aber nur dafür? Oder wie steht der jetzt so insgesamt im Ranking von so Kriegsfilmen oder eben?
Ja, ich finde schon, dass bei der einen oder anderen Stelle kommt schon wieder dieses typisch deutsche Problem hervorgeblitzt, dass sich nicht alles organisch anhört, sondern es
die Dialoge meinst du?
Ja, genau. Es gibt so immer wieder zwischendurch Dialoge, wo ich merke, okay, das, so stand das im Drehbuch.
Mhm.
Das ist eine Formulierung, die ist halt komisch. So, das sieht halt gut aus, wenn es geschrieben ist oder aus dem Buch vorgelesen.
Ja.
Aber es hört sich nicht an, als wenn einer das gerade so sagt oder als wenn einer so redet. Und das ist so ein typisch deutsches Problem, dass Drehbücher nicht so geschrieben werden, wie halt jemand sich unterhält, sondern dass Drehbücher so geschrieben werden, wie es halt auf Papier Sinn macht.
Ja, aber das hast du jetzt zum Beispiel beim Boot nicht gehabt, ne? Da hattest du ja diesen
Kritikpunkt. Nee, da hatte ich tatsächlich wenig, ja.
Ja,
oder so gut wie gar nicht. Und hier ist es ab und zu mal aufgefallen.
Hallo, ich meine, beim Boot warst du doch bei 10 Punkten.
Ja, da war es eine 10.
Ja.
Aber kann schon sein, dass da auch ein, zwei Stellen waren, wo ich das anzumerken habe.
Mhm.
Aber das ist so mein Problem mit dem deutschen Film allgemein. Und da kommt der Untergang auch nicht komplett ohne dieses Manko aus.
Okay.
Aber
trotzdem.
Ist natürlich eine große Schauspielerriege, die das gut meistern, aber will jetzt auch Bernd Eichinger nicht zu viel vorwerfen. Aber es ist so ein typisch deutsches Ding, so, dass manche Dialoge, dann denkst du so, okay, so stand es halt im Drehbuch, aber so redet keiner.
Mhm. Aber eben, wie schneidet der jetzt ab so im Vergleich zu anderen Filmen mit so einer Thematik und so einem Epos? Ja,
bei dem Boot ist er jetzt nicht, aber es ist trotzdem sehr sehenswert und gut. Und natürlich bei meiner Extended Cut Version nicht komplett ohne Längen.
Ja, da wird mich her, das kannst du jetzt natürlich nicht wissen, was da zusätzlich mit drin ist, ne? Aber das ist ja verdammt, ey, das ist ja eine ganze Menge, Alter, mit 35 Minuten.
Also ich habe kurz recherchiert auf jeden Fall auf der Schnittberichte-Seite.
Okay.
Und zwar jetzt nicht, was den Inhalt angeht, sondern es gibt ja so ein Fazit.
Ja.
Ob sich das lohnt oder ja, ob das jetzt nur marginal irgendwie
ach Szenen so, sind, echt?
Keiner
okay,
braucht.
Yeah.
Das ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt und da stand drin, dass die Szenen auf jeden Fall schon Zusatzwert haben,
okay,
also Mehrwert haben. Und das war für mich so der springende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann gucke ich mir das an, weil wenn die gesagt hätten, ja, hier wird jetzt mal der Himmel irgendwie 4 Minuten gezeigt,
ja, gut, ja,
dann kannst du das klemmen. Aber hier wurde halt gesagt, dass teilweise auch Charaktere, die zu kurz kommen bei der normalen Kinofassung, die wurden hier mehr beleuchtet und so, aber ich habe jetzt nicht detailliert geguckt, welche Szenen das waren.
Okay.
Aber das hat mir schon gereicht zu sagen, alles gleich gucken die längere Version an.
Mhm, cool.
Es ist ja auch nur DVD, ich habe jetzt keine VHS-Version gesehen. Also man kann sich ja DVDs immer noch gut angucken. So ist ja nicht. Ich habe ja auch viele DVDs im Regal und kaufe mir immer noch DVDs, wenn es nicht auf Blu-ray gibt. Ich bin da vollkommen fein mit. Aber wenn du einen großen Fernseher hast, sieht es natürlich.
Ja,
und du siehst vorher Streaming oder Blu-rays und dann guckst du den DVD an, dann merkst du schon einen Unterschied.
Ist ein Unterschied, definitiv.
Ja, aber ich habe da jetzt kein großes Thema mit.
Nee, zumal man ist dann ja auch nach ein paar Minuten recht schnell wieder drin, ne? So,
genau.
Also man gewöhnt sich ja dran und ja, schön, freut mich, dass der dir gefallen hat.
Hat mir gefallen. Also jetzt habe ich den Untergang auch mal abgehakt, kann das Feld von meinem Poster abrubbeln und habe hier einen guten deutschen Film gelunzt.
Cool.
Ja.
Ja, die Lücke ist geschlossen.
Genau, wir haben eventuell neue Samples demnächst. Das sind die Jungs mit den Hitler-Samples.
Oh Gott, Alter.
Da sind wir wieder hier beim Konzert vom Anfang.
Ja, ja, ja.
Böse Onkels-Konzert.
Mhm. Du willst doch noch ein Booking in der Richtung, ich sehe es schon.
Unbedingt. So, Punkte.
Mhm.
IMDb 8,2.
Wow.
Metascore 82. Rotten Tomatoes bei einer 8 von 10. 4,3 von Audience.
Wow.
Und Letterboxd gibt eine 3,9.
Okay, das ist alles schon richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, Alter. 8,2 auf IMDb.
Mhm. Gut gefeierter Film. Ist wahrscheinlich kurz hinter.
Ja, denke ich nämlich
Top 250, ja. Hinter den Top Rated.
Boah, jetzt wo bist du? Ich sag 8.
Das ist eine Nullrunde, mein Freund, ja. Ist eine 8.
Geil.
Das ist korrekt. Ich habe ja schon einmal verkackt bei dir, oder?
Nee.
Ach so, nee.
Du
ich habe auch getroffen. Oh, dann jetzt.
Ach so, eine Nullrunde. Ja, jetzt bist du unter Druck.
Eieiei. Unter Druck kann ich nicht arbeiten.
Das Schöne ist, ich habe jetzt auch so einen Klopper.
Oh, schön.
Mhm.
Dann haben wir den wahrscheinlich beide in die Episode genommen, weil wir nur 4 Filme hatten.
Ja, ist anzunehmen, da denken wir scheinbar ähnlich. Ich habe nämlich auch, also ich bin jetzt hier auch dabei, so ein paar Lücken zu schließen.
Mhm.
Immer wieder mal, wissen wir ja.
Auch was vom Poster?
Das weiß ich, nee, der ist nicht vom Poster. Der ist glaube ich, nicht auf dem Poster.
Okay, das wäre lustig.
Ja, nee, das ist jetzt aber ein Scorsese-Film, der mir noch fehlte.
Mhm.
Also, gibt's ja noch so den einen oder anderen, muss ich ja gestehen. Das ist echt lustig. Manche seiner Filme habe ich verdammt oft gesehen und dann aber andere einfach gar nicht.
Mhm.
Deswegen dachte ich, der Vollständigkeit halber und weil das schon ein Film ist, wo ich immer wieder merke, da stoße ich immer wieder drauf, irgendwie zuletzt auch hier bei Tom im Quiz. Und das ist mir wieder aufgefallen, okay, fuck, keine Ahnung, was da geht, weil ich ihn schlichtweg nicht gesehen habe.
Macht er jetzt hier eine Spannungskurve. Ey.
Deswegen jetzt aus dem Jahr 2004 The Aviator.
Oh, okay.
Auf Deutsch Aviator.
Okay.
Naja, da fehlt der Artikel, warum auch immer.
Das wäre eine Frage, da wäre ich gescheitert, wenn du mich gefragt hättest, wie der internationale Titel.
Der deutsche Titel.
Oder der deutsche Titel von Aviator lautet. Mhm.
Ja, das wäre auch tricky. Ja, ein ziemliches Epos von Martin Scorsese. 2:50 geht das Ganze nämlich.
In einer ähnlichen Region hier.
Naja, eben. Und ist genremäßig im Bereich Biography und Drama angesiedelt. Mhm. Hat 2005 die meisten Oscar-Nominierungen bekommen, mit ganzen 11. 5 davon gewonnen. Der hat sich schon großer Beliebtheit erfreut seinerzeit. Mhm. Ja, und du hast den ja wahrscheinlich damals im Kino gesehen.
Habe ich.
Ja, ich eben leider nicht und hab's seitdem irgendwie nie hinbekommen.
Aber jetzt?
Jetzt war's soweit, ja. Das Biopic über den Milliardär Howard Hughes. Die fangen an in seinen frühen Jahren als Filmemacher und der war ja Eigentümer von RKO Pictures. Mhm. Die Firma, die ja auch mit Orson Welles dann Filme gemacht hat. Aber es geht hier eben auch primär um seine Rolle bei der Entwicklung und Förderung neuer Flugzeuge. Das ist nämlich seine eigentliche Leidenschaft, deswegen auch The Aviator. Der war halt so ein wahnsinnig risikofreudiger Typ. Der hat Geld rausgeballert, als gäbe es keinen Morgen. Aber das ist ja als Milliardär wahrscheinlich auch eine Ecke einfacher. Aber da schon auch im wirklich großen Stil, weil der halt dann bei der Entwicklung und da zum Teil sehr experimentierfreudig, was so diese Flugzeuge anging, hat der halt Millionen verballert. Dem die einfach irgendwelche Flugzeuge designt haben, nach seinen Angaben, und dann hat das mal funktioniert, mal nicht, und es ging dann so weit, dass er 1939 hat er TWA gekauft, weil die ziemlich am Struggeln waren. Die sind damals noch Transcontinental and Western Air, dann hat er den Laden gekauft, primär um Pan Am Konkurrenz zu machen, weil die nämlich in Richtung Monopol gingen, was so eben weltweite Flüge anging.
Ja.
Und hat dann eben TWA gekauft und daraus Transworld Airlines gemacht. Und deswegen ist ja auch Pan Am primär in Form von der Figur von Alec Baldwin namens One Trip, heißt er. Auch geiler Name für einen Typ, der eine Fluggesellschaft hat, ne? Aber ja, der repräsentiert hier eben Pan Am und ist so ein bisschen der Gegenspieler am gewissen Zeitpunkt von dem guten Howard Hughes. Mhm. Da kommen dann noch politische Gegner mit dazu. Senator Ralph Owen Brewster. Der nutzt dann den Krieg, um Hughes zu beschuldigen, weil er ihn als Kriegsgewinner anklagt. Weil er halt sagt, hier, während unsere Jungs irgendwie gestorben sind, hast du hier Millionen für irgendeinen Film rausgeballert und irgendwelche Flugzeuge. Und hast so einfach stark davon profitiert, weil es ist so, dass Hughes an sein Vermögen kam, indem er eben geerbt hat von seinem Vater, der so eine Werkzeugproduktion hatte. Und die haben natürlich stark vom Krieg profitiert. Ja, und deswegen über diese Anklage kommt es dann eben auch zu so einer Verhandlung im weiteren Verlauf. Und diese ganze Strecke, die über wirklich viele Jahre erzählt wird, die wird dann noch begleitet von eben den Dreharbeiten, die ja auch sehr aufwendig waren, zu Hell's Angels. So ein 4-Millionen-Projekt, was für die damalige Zeit halt wahnsinnig teuer war. Das haben sie mal inflationsberechnet, ne? Das wären heute irgendwie 68 Millionen, was halt für einen Film in der Größenordnung gar nicht mehr viel wäre. Schon auch witzig. Aber ja, damals halt 4 Millionen und hat halt wahnsinnig viel Widerstand bekommen, weil die das Geld nicht ausgeben wollten, weil eben noch nie ein Film so viel gekostet hat. Das wird dann noch über weite Strecken erzählt und parallel dazu eben natürlich seine ganzen Frauengeschichten. Weil er, das ist auch witzig, wenn du auf den IMDb-Eintrag von Howard Hughes gehst, ist also einer seiner Spitznamen, ist The Greatest Womanizer of the World. Ja, weil das war er so, der war ein ziemlicher Player. Der hatte eine Menge Frauen, unter anderem nämlich Katharine Hepburn. Und Die spielt ja auch eine große Rolle. So viel mal zur Handlung. Geschrieben hat das Ganze John Logan. Dieser Herr, auch schon dreifach Oscar nominiert, ne? Der hat Gladiator geschrieben, hat Hugo Cabret und dann so ein paar Bond-Filme, Skyfall und Spectre, glaube ich. Mhm. Und dann hat er eben aber auch diesen RK 281 geschrieben, den ich hier auch schon gebracht habe. Mhm. Diesen Fernsehfilm, wo es auch um Orson Welles und die Entstehung von Citizen Kane ging.
Ja.
Das passt natürlich total gut. Weil das hier ja sich Film zeitlich, weil es hier zeitlich einfach, es gibt ja eine Menge Parallelen, ne? RKO Pictures, das ja dann eben Howard Hughes gehörte. Mhm. Und das ist aber schon witzig, weil bei dem Fernsehfilm kommt Orson Welles echt nicht gut weg und Howard Hughes scheint John Logan nicht, also anscheinend lieber gemocht zu haben, weil der kommt nicht so schlecht weg bei der Nummer.
Okay.
Das finde ich, wenn man jetzt mal so die gesamte Darstellung hier anguckt. Aber sei es drum, also der hat das Ding geschrieben. Und interessanterweise, Alter, weil ich glaube, das hat niemand auf dem Zettel, sollte diesen Film ursprünglich Michael Mann machen.
Michael Mann?
Alter, der sollte diesen Film bei diesem Film Regie führen, mit dem Drehbuch von John Logan. Jetzt hat der aber Back-to-Back Biopics gemacht mit Insider und Ali. Ne, 99 und 2001. Und wollte dann stattdessen lieber nur produzieren, deswegen, der hat hier diesen Film produziert, und hat Martin Scorsese das Drehbuch angeboten, meinte, willst du Regie führen? Und das kam dann auch, also hinterher, weil ich glaube bei einer Golden Globe Verleihung oder so hat DiCaprio dann auch so am Rande gedroppt, dass Michael Mann halt auch mit am Drehbuch beteiligt war. Deswegen, das war ursprünglich ein Projekt von John Logan und Michael Mann.
Okay, Scorsese war zweite Wahl.
Und Scorsese, also weil ich, das finde ich irgendwie cool, dass ich das jetzt im Nachhinein gelesen habe, weil ich habe mich an manchen Stellen schon auch gefragt, so warum ist das ein Scorsese-Film? Es geht nicht um die üblichen Scorsese-Themen. Weißt du, es geht hier nicht so um Macht und Beziehungsverhältnisse wie sonst. Irgendwie fühlte sich das für mich nicht nach so einem Scorsese-Film an. Mhm. Aber gut, er hat hier Regie geführt und hat dann natürlich auch in dem Moment, wo er das Ding übernommen hat, hat er hier den Ton angegeben und hat dann eben auch natürlich alle Entscheidungen getroffen, die hier größere Konsequenzen hatten in alle möglichen Richtungen. Zur Besetzung. Das ist nämlich natürlich Scorsese zuzuschreiben, wer hier den guten Howard Hughes spielt. Das ist nämlich Leonardo DiCaprio. Als Katharine Hepburn gab es für Scorsese nur Cate Blanchett. Das war seine erste Wahl. Die hat er dann auch gespielt. Allerdings nur, weil die den Drehzeitraum verschoben haben, weil Studios wollten Nicole Kidman. Mhm. Die ich mir auch sehr gut in der Rolle hätte vorstellen können.
Ja.
Dann haben wir Ava Gardner. Die wird von Kate Beckinsale dargestellt. War tatsächlich auch nicht die erste Wahl. Die hat aber 10 Kilo zugenommen für die Rolle. Dann haben wir hier den, der die Finanzen von Howard Hughes verwaltet. Noah Dietrich, gespielt von John C. Reilly. Alec Baldwin habe ich schon erwähnt. Und dann haben wir eben noch, der Senator wird von Alan Alda gespielt. Übrigens auch Oscar nominiert hier. Mhm. Das einzige Mal in seiner Karriere.
Krass. Und späte Nominierung.
Ja. Ian Holm haben wir. Adam Scott, den ich super fand hier. Matt Ross, den wir primär aus Silicon Valley kennen. Ne? Aber der spielt hier so den, der technisch für die Sachen von Howard Hughes zuständig ist, also wenn es um die Flugzeugentwicklung geht. Übrigens, die Rolle sollte ursprünglich Barry Pepper spielen.
Ah.
Finde ich ja typmäßig sehr ähnlich, muss ich sagen.
Ja.
Aber Matt Ross macht das super. Dann gibt's natürlich auch die Figur von Jean Harlow, weil die ist damals mit ihren 19 Jahren auf so eine Filmpremiere gegangen mit Howard Hughes und da war auch so ein bisschen Liebelei am Start. Die wird witzigerweise von einer 34-jährigen Gwen Stefani gespielt.
Ach so. Das ist ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
Dann haben wir Jude Law, der hier relativ kurz auch nur Errol Flynn spielt. Mhm. Grandios besetzt, wie ich finde.
Ja, klassischer Hollywood-Held.
Nee, vor allem, also er hat das wirklich, diesen Swagger von so einem Errol Flynn, das bringt Jude Law echt geil.
Ja, Jude Law hat schon so ein bisschen so dieses alte Hollywood.
Voll, ne?
Von seinem Flair und von seinem Auftreten.
Finde ich auch, eben.
So.
Er hat irgendwie diese Aura.
Hat er, ja.
Ja, Willem Dafoe spielt auch noch eine kleine Rolle. Und rausgekommen ist der erste Film von Martin Scorsese, der in den USA über 100 Millionen ging im Einspiel.
Der erste?
Der erste.
Krass.
Oder? Finde ich auch. Ja, zu den Oscars, die der Film gewonnen hat. Das war allen voran Cate Blanchett für ihre Darstellung als Katharine Hepburn. Mhm. Es gab einen Kamera-Oscar, es gab einen Oscar für Schnitt, Art Direction und Kostümdesign. Die restlichen Nominierungen waren bester Film, DiCaprio für die Hauptrolle, Regie, Original Screenplay, Soundmixing und Alan Alda als Supporting Actor. Mhm. Ja, und auch wenn das irgendwie der erste Film ist, der über 100 Millionen ging von Scorsese, war der insgesamt mit 213 Millionen, hat er nicht mal das Doppelte gemacht, ist natürlich wahrscheinlich trotzdem als Erfolg zu verbuchen, aber Großkasse haben die mit dem Ding nicht gemacht.
Nee. Deswegen ist ja krass, deswegen hat man auch darüber diskutiert, dass Scorsese so viel Geld kriegt für den nächsten Film da. Hier Flowers Moon hin und ja. Weil der ja nie so richtig Kasse gemacht hat mit seinen Filmen, weil das nicht so richtige Cash-Cows waren.
Deswegen. Immer mehr so die Kunst, ne?
Genau.
Stimmt schon, in der Kritik immer gut weggekommen, aber nie so ein Wahnsinns-Kassenmagnet. Mhm. Das hat sich dann eben, glaube ich, mit seiner vermehrten Arbeit mit DiCaprio schon so ein bisschen verändert. Aber er ist ja immer noch nicht der jetzt irgendwie die Milliarde am Boxoffice macht.
Eben.
Ja, aber er hat hier eben wirklich viele interessante Entscheidungen getroffen. Ich gehe nicht mit allen d'accord. Aber darunter fallen halt auch so Sachen wie eben diese Spielerei mit der Optik. Es gab ja eben dann auch diese Nominierung für den Kamera-Oscar. Das hat viel damit zu tun, dass die hier mit Filtern gearbeitet haben. Mhm. Wir haben so digitale Filter eingesetzt, schon beim Drehen, also in den Kameraprozessor mit eingebaut und so ein Shit, also ganz auch innovativ, aber hatte dann auch mitunter erst Probleme mit den Negativen so und das, was aber schlussendlich rausgekommen ist, ist dann schon das, was Scorsese sich vorgestellt hat. Mhm. Das hat aber eben zum Beispiel zur Folge, dass der versucht hat, über die Epochen, die erzählt werden, also irgendwie in den 20ern oder 30ern spielt, so dass er sich halt auch farblich an den jeweiligen Epochen orientiert hat. Hast du zum Beispiel eben gerade diese Szene mit Jude Law, wo er Errol Flynn spielt und die sich in diesem Club, ne, die sind die da in diesem Club, wo eine Menge los ist und dann sitzen die da am Tisch und Hughes bestellt sich was zu essen und Errol Flynn geht hin und sagt, ah ja geil, Erbsen so, schnappt sich mit der Hand eine Erbse von seinem Teller und steckt sie sich im Mund und daraufhin ist Hughes halt völlig angeekelt, weil er ja so ein Germaphobe ist, ne? Das ist ja auch noch ein Riesenthema, dass er hier psychische Probleme hat und großes Problem hat wohl damit hatte, wenn irgendwelche Keime unterwegs sind und ne, wenn von anderen Leuten angefasst zu werden und so, Hände schütteln ist ein Riesenthema. Mhm. Schmutz auf der Kleidung anderer Leute und so, sofort auch was ihm ins Auge fällt und was ihn nicht loslässt und so. Und er ist halt ziemlich neurotisch unterwegs.
Ja.
Und dann sind diese Erbsen blau im Bild. Mhm. Aufgrund der Farbpalette, die er da verwendet hat, weil halt er wollte diese Farbigkeit der jeweiligen Epoche wiedergeben. Deswegen auch in dieser ersten Szene mit Katharine Hepburn, wo sie Golf spielen, der Rasen ist ja nicht grün. Der ist voll bläulich.
Ach so.
Und das hat mich am Anfang echt so ein bisschen rausgeworfen, weil ich dachte, ist irgendwas hier kaputt oder was?
Hast du deinen Fernseher rumgestellt an der Fernbedienung?
Ja, nee, ich habe erstmal abgewartet und es erledigt sich ja dann auch in den späteren Jahren. Da hast du dann halt einen anderen Filter irgendwie. Aber
okay.
Ja. Dass dann eben so fast blaue, türkise Erbsen eben in dieser Szene. Also sowas fand ich schon auffällig. Ja. Ach so, übrigens, Ava Gardner sollte ursprünglich Gwyneth Paltrow spielen. Was ich auch eine spannende Idee finde.
Okay.
Aber das hätte ich mal so gar nicht geglaubt. Ja, ich muss sagen, diese Darstellung von Cate Blanchett, ich schätze ja Cate Blanchett sehr. Und das, was sie macht, ich finde die ja wirklich fast immer gut. Mhm. Jetzt hat die hier ausgerechnet einen Oscar bekommen.
Da gehst du nicht konform.
Nee, Alter, weil hier ist jetzt nämlich genau das, was ich vorhin angesprochen habe bei Bruno Ganz. Ich sehe die hier arbeiten.
Ach so, auf Cate Blanchett war das bezogen. Ich dachte ja die ganze Zeit, du willst auf Leonardo hinaus.
Da kommen wir auch noch dazu.
Okay.
Aber jetzt erstmal Cate Blanchett und ihren Oscar, weil er hat ja jetzt keinen bekommen. Das muss jetzt, ne, wir wissen ja, wie das mit Awards ist. Das ist überhaupt kein Siegel von wegen, ja, alles richtig gemacht. Aber
ja.
Ich kann natürlich verstehen, dass sie nominiert ist, aber ganz ehrlich, jetzt gerade wenn es darum geht, wenn du das mit Bruno Ganz vergleichst, weil natürlich hat sich Cate Blanchett hier alles reingezogen. Scorsese hat sie beauftragt, die ersten 15 Filme von Hepburn anzugucken, um sich eben ihre Körperlichkeit und ihre Manierismen und vor allen Dingen die Art, wie sie gesprochen hat, war ja schon auch sehr prägnant.
Ja.
Jetzt kommt hier natürlich erschwerend hinzu, dass im Gegensatz zu Hitler jemand wie Katharine Hepburn halt sehr präsent auf dem Schirm habe, weil ich viele ihrer Filme kenne. Und ich weiß, wie sie...
Wenig Filme von Hitler gesehen hast bisher.
Ja.
Ja, macht Sinn.
Und halt weiß, wie sie spricht, wie sie sich bewegt hat, was so auch ihr Timing, ne? Die hat ja auch eine sehr eigene Körperlichkeit, die war ja schon für ihre Verhältnisse sehr burschikos unterwegs, so.
Mhm.
Und halt sehr laut und manchmal eben aber auch drüber. Und das ist aber eben gerade diese Gratwanderung, weißt du, wenn die so lacht wie die Hepburn, sehe ich halt, dass sie das herstellt. Und es kommt aber nicht von ihr. Und deswegen glaube ich, wäre ein bisschen weniger mehr gewesen.
Also du siehst halt, dass sie die ganze Zeit kopiert.
Genau, ich sehe sie halt arbeiten, mhm, am laufenden Band. Und das ist echt schade, weil ich, ne, alleine, dass ich an den Punkt komme, wo ich das so analysiere, da hat der Film ja schon ein bisschen was falsch gemacht. Aber wirklich, also mit ihrer Darstellung, da war ich an so vielen Punkten. Also vor allem am Anfang ist es noch so mit am schwierigsten. Das wird dann gegen Ende raus, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber ey, mein erster Impuls war so, wow, okay, die spielt groß, ey. Also groß im Sinne von, die macht halt echt viel.
Ja, ja.
Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil die hat einen wahnsinnig eigenen Akzent, ne? Die hat so einen speziellen New England Akzent wohl, und das war eben so ein Riesenthema, den drauf zu kriegen. Die hat auch mit Coaches gearbeitet und so. Erstmal handwerklich alles richtig gemacht, aber das ist nicht so in den Körper übergegangen, dass ich sie eben nicht mehr arbeiten sehe.
Mhm.
Das ist mir hier echt aufgefallen.
Ja, aber auch hier haben wir eine subjektive Meinung von dir. Also sie
total
hat dann den Academy Award dafür bekommen. Insofern scheinen andere Leute anders gesehen zu haben.
Total. Aber das wäre auf jeden Fall jetzt für mich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer die Konkurrenz war, aber wir hatten es ja neulich von mit dem Los von Hoffi davon.
Die kann man praktisch mit reinnehmen, ja?
Die würde ich da mit reinnehmen.
Mhm.
Da gehe ich nicht d'accord mit.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Eigentlich ist es völlig egal, wer da die Konkurrenz war. Also wenn du der Meinung bist, der Oscar ist unverdient an dieser Stelle, so, dann ist das ja der springende Punkt. Darum geht es ja.
Naja, aber wenn ich jetzt eben, ich müsste schon sehen, wer die anderen waren, weil wer weiß. Du
auch alle gesehen haben.
Ja, eben. Vielleicht war es da ja genauso. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Also,
ich bin dann eher für die Variante, dass du, dass man eher sagt, alle fünf hätten den Oscar nicht verdient in dieser Kategorie,
ja,
weil die Leistung einfach nicht ausreicht, um als beste schauspielerische Nebendarstellung oder beste schauspielerische Hauptdarstellung ausgezeichnet zu werden. Das ist eher so meine Theorie, dass ich sage. Weißt du, anstatt das in Relation zu setzen mit den anderen, so, das finde ich halt, da sage ich lieber so, naja, der reicht halt nicht. Die Leistung reicht nicht, um den Oscar zu kriegen.
Ja, zumal manchmal gibt es ja Jahre, da könnte man sagen, ja, okay, also von 3 von 5 könnten ihn problemlos kriegen,
richtig,
wären die in einem anderen Jahr dran gewesen, hätten sie ihn auch bekommen, und jetzt haben sie aber die doofe Konkurrenz, so, das ist ja voll oft so.
Klar.
Ja, und ich eben, also weiß ich nicht, ob der Jahrgang jetzt insgesamt schwächer war, aber das, Alter, ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit ihrer Performance hier? Du fandst die super?
Ich kann es ja nicht, ich kann es nicht mal rekapitulieren, das ist zu lange her. Also ich weiß jetzt nicht spezifisch, ob Kate Blanchett mich jetzt, weißt du, oder wie ich sie fand jetzt in dieser Rolle, aber ich kann mich noch erinnern, dass die Rolle jetzt nicht besonders groß war, deswegen hat es mich wahrscheinlich nicht weiter gestört.
Ach doch, die spielt schon eine große Rolle.
Sie da ab, und zu
ab und zu, Alter? Die begleitet ihn hier wirklich über Jahre.
Wirklich, ja?
Ja, ja?
Also ich erinnere mich an so eine Dinner-Szene, wo irgendwie so ein paar Schauspielerinnen unterwegs waren.
Nee, die ist dann sogar mal bei ihr und ihrer Familie zu Hause. Das ist ja ein sehr prägnantes Erlebnis für ihn auch. Nee, also die waren eine Zeit lang zusammen.
Ja, das ist einfach zu lange her.
Ja, wie auch immer. Ich finde halt eben, also das, was sie hier macht, das hat mich an manchen Stellen gestört, aber sei es drum.
Mhm.
Ich finde nämlich auch die Besetzung von DiCaprio nicht optimal.
Okay.
Also jetzt mal unabhängig von so Dingen wie Optik und so, wobei eben so ganz unabhängig kann man es halt nicht machen, weißt du, weil ich finde bei Cate Blanchett ist es auch schon so eine Sache, ich finde halt nicht mal, dass die wirklich optisch Katharine Hepburn sehr nahe kommt. Deswegen glaube ich, eine Nicole Kidman wäre optisch eventuell näher dran gewesen. Mit ein bisschen Maske und so.
Ja, aber es gab schon Filme, die gar nicht so Wert auf die Optik gelegt haben von dem Schauspieler.
Ja, aber eben, wenn du das komplett so verkörperst und verinnerlichst, dass ich da nicht an so einen Punkt komme, wo ich sage, ich sehe die Arbeiten, dann fein. Weil es geht ja wirklich nur darum, das Wesen oder das, was die Person im Kern ausgemacht hat, irgendwie möglichst gut zu verinnerlichen.
Ja.
Und wenn du dann aber eben hingehst und sagst, und ich brauche noch diesen Manorismus und das und so, und dann hat sie so gesprochen und all das so. Es ist natürlich auch verdammt viel. Also, keine Ahnung, ob, ja, wie auch immer. Bei mir, ich sehe da halt immer wieder so den einen oder anderen Aspekt. Aber
ich kann jetzt die Konkurrenz nennen von der Oscar-Verleihung. Ich habe es mal aufgerufen.
Mhm.
Also im Rennen neben Cate Blanchett war noch Laura Linney für Kinsey. Die war halt über Sex.
Ja.
Virginia Madsen war für Sideways nominiert.
Okay.
Sophie Okonedo, das ist die Dame, die bei Hotel Rwanda gespielt hat.
Ja.
Und Natalie Portman war für Closer nominiert.
Okay. Hätte ich sofort Sophie Okonedo oder Natalie Portman gegeben.
Ja. Und Natalie Portman fand ich auch richtig gut.
Die war super. Ja. Das ist eh ein überraschend guter Film gewesen, finde ich.
Fand ich auch. Das ist so ein, ja, da hat sich halt wirklich seelisch und also so seelisch halt entblößt auch so für diesen Film. Ja. So ist alleine schon eine Schauspielleistung wert. Ja.
Ja, aber eben, wie auch immer, jetzt hast du, ich finde gerade, wenn man so ein Biopic um eine Person dreht, finde ich es nicht unerheblich, dass du eine optische Ähnlichkeit hast. Mhm. Erst recht, wenn es jetzt hier drum geht, dass der Typ so ein Womanizer war, ne, und eine gewisse Wirkung auf Frauen gehabt haben muss und so. Und natürlich hatten DiCaprio eine Wirkung auf Frauen, steht außer Frage. Mhm. Jetzt ist es aber halt schon so, dass Howard Hughes ein echt großer Typ war. DiCaprio ist 10 Zentimeter kleiner. Damit geht's schon mal los. So, du hast außer auch im Verhältnis so. So eine Cate Blanchett ist dann halt auch nicht klein, ne? Aber wenn halt so das Größenverhältnis stimmt, also schon mal in den meisten Fällen nicht, könnte man auch drüber hinwegsehen. Ich finde aber jetzt auch, wenn du die Fresse von Howard Hughes anguckst, Alter, ist so Leute wie Edward Norton oder Rupert Friend oder sonst wie, also eher so in die Richtung. Ich finde, DiCaprio passt optisch nicht. Dann kommt dazu, dass er, natürlich spielt er sich hier einen Wolf und also, ich finde, man sieht halt auch hier bei ihm so, dass er diesen Oscar wollte, weil der, also macht schon auch verdammt viel, Alter. Also, pff. Aber vielleicht ist das wieder die Inszenierung, weil ich kann DiCaprio nicht unterstellen, dass er das schlecht gespielt hat. Aber er, bei ihm gibt's auch so Momente, wo ich merke, okay, da hat er sich halt das reingezogen und das und natürlich kommt auch hier wieder einiges zusammen, ne, mit diesen Neurosen und allem, was da so körperlich mit dranhängt. Das gibt Szenen, da funktioniert es für mich wunderbar und dann gibt es aber Szenen, wo ich finde, da ist er drüber. Deswegen ist, bin ich hier so ein bisschen, was seine Performance angeht, ist es für mich durchwachsen. So. Das sind aber alles Faktoren, die natürlich die Nummer schon ein bisschen gedämpft haben. Mhm. Weißt du? Also ich sehe dann erstmal, dass das kein, für mich irgendwie nicht so richtig Scorsese-Film. Und dann, na ja klar, du hast ja, das ist schon ein Epos, weil die halt wirklich eine lange Zeitspanne erzählen und da passieren auch wahnsinnig viele interessante Dinge, deswegen ist es trotzdem ja irgendwie ein guter Film. Mhm. Aber eben für mich immer wieder mit so ein paar Einschränkungen verbunden. Dann kommt dazu, dass die CGI ist echt nicht gut gealtert.
Also damals im Kino fand ich diesen Flugzeugabsturz zum Beispiel richtig geil inszeniert. Also
der funktioniert spannend. Noch.
Der ist, läuft noch.
Der ne? funktioniert noch,
okay,
ja.
Weil das war meine Sorge, dass du gerade darauf hinaus willst, dass du sagst, dass
nee, aber es gibt so ein paar andere Momente, wo ich mir denke, so, okay, das, die CGI, da sind wir heute echt auf einem anderen Stand.
Okay.
Aber ja, das zum Thema DiCaprio wollte unbedingt den Oscar. Das ist schon auch der erste Film, wo er mit seiner eigenen Produktionsfirma mit drin war, ne? Mhm. Und natürlich auch das ein Film, der auf der Schneiderliste ist. Und es ist zweifelsohne ein sehenswerter Film. Aber ich muss gestehen, dass er für mich eben wirklich so ein paar Negativpunkte hatte, die das Ding schon schmälern.
Oha.
Und dann habe ich gelesen, dass Scorsese beim besten Willen nicht der Erste war, der ein Howard Hughes Biopic gemacht hat oder machen wollte. Mhm. Da gab es schon sehr früh, gab es da Anläufe. Weil Warren Beatty, der hat 81 Reds gemacht und der wollte in Verbindung damit auch noch ein Howard Hughes Biopic machen. Mhm. Hat natürlich nicht stattgefunden.
Dann, der größte Womanizer Hollywoods wollte einen Film machen über den größten Womanizer vergangener Tage.
Schon irgendwie passend auch, oder?
Ja, Brüder und Geister.
Ja, zumal, da frage ich mich jetzt, also gut, ich weiß nicht, wie 81 Warren Beatty aussah, aber ob das gepasst hätte. Optisch, weiß ich nicht. Naja, dann wollten John Malkovich mit seinem Partner Russell Smith, die wollten das 93 versuchen. Auch nicht stattgefunden. Mhm. Dann haben die Hughes Brothers eine Adaption gemacht und wollten Johnny Depp in der Hauptrolle. Kam auch nicht zustande. Und dann hat Brian De Palma tatsächlich mit Touchstone dran gearbeitet.
Brian De Palma, okay.
Das wäre auch was geworden.
Sehr wild.
Ja, das Ding scheiterte, weil der 80 Millionen aufgerufen hat als Budget. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, viel zu hoch, können wir nicht machen.
Wie hoch war hier das Budget jetzt?
110.
Okay.
Naja, aber das war ein paar Jahre her. Und das letzte war dann, nee, noch nicht das letzte, Januar 2000, wollte Milos Forman das Ding machen. Ja, mit Edward Norton als Hughes.
Ach, auch ein großer Regisseur.
Und dann dachte ich so, Alter, da wäre er gewesen. Edward Norton als Hughes.
Der hätte gepasst.
Tja, und
das ist auch gescheitert?
Das ist auch gescheitert natürlich. Und dann Januar 2002, Christopher Nolan mit Jim Carrey.
Oha.
Ja.
Wie krass.
Und die waren schon dabei. Die waren nur nicht schnell genug, um denen zuvorzukommen hier.
Okay.
Weil das hätte ich auch interessant gefunden, Alter.
Also wäre fast noch ein Konkurrenzprojekt gewesen.
Ah ja.
Okay.
Ja, die haben dann natürlich die Reißleine gezogen.
Ja, ja, genau, haben es dann begraben. Ja gut, wenn du hörst, so Scorsese dreht gerade mit Leonardo DiCaprio die gleiche Story so.
Ja, eben.
Dann sagst du schon zu Jim Carrey, Alter.
Ja, zumal Christopher Nolan damals halt einfach noch nicht so eine Hausnummer war wie jetzt, ne? Das wäre aus heutiger Sicht wahrscheinlich was anderes.
Aber ja, heute wäre es eventuell was anderes. Heute wäre es ein gutes Rennen.
Also wirklich eine schillernde Figur und deswegen auch keine Überraschung, dass hier viele Leute schon versucht haben, ein Biopic auf die Beine zu stellen. Mhm. Weil dieser Howard Hughes war echt ein crazy Motherfucker, Alter. Ich will mir jetzt im Zuge dessen, ich muss Hell's Angels natürlich sehen. Mhm. Ich kenne den noch nicht. Hast du ihn gesehen?
Nee, ich kenne den noch nicht.
Aber dann hat er ja noch The Outlaw gemacht. Ich glaube, der hat auch nur diese 2 Regie-Credits. Der hat ja wirklich viel produziert. So, der war ja dann da Scarface mitproduziert und so ganz viel, aber halt uncredited. Mhm. Aber hat durch RKO hat er halt Wahnsinn bei echt irgendwie, ich glaube, über 30 Filmen also als Produzent seine Finger im Spiel gehabt. Mhm. Hat bei 2 in Regie geführt. Und parallel aber halt noch irgendwelche Fluggesellschaften gekauft, Alter.
Der war, glaube ich, der erste Mann, der irgendwie eine bestimmte Summe erreicht hat an Vermögen.
Ach so, ja. Das
ist, glaube ich, der erste, der so einen bestimmten Betrag an Vermögen halt angehäuft hat, dass man gesagt, okay, das ist der erste, der diese Summe erreicht hat.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also dadurch ist er bekannt. Er war damals halt so, immer wenn er irgendwie einen Spruck gemacht hat, so denkst du, wärst Howard Hughes oder so, ist dann so von wegen so dieses so, machst du jetzt hier auf Millionär oder was, hast dir ein neues Auto gekauft. Das war halt so damals so der Man to go bei diesen Sprüchen.
Ja. Ja, was ich echt schade finde, weil ich dann gelesen habe, dass es Szenen gab, aber die leider geschnitten wurden, wo Jane Lynch Emilia Earhart gespielt hat.
Das ist eine interessante Besetzung, ja.
Ja, dann habe ich mir Bilder von Emilia Earhart angeguckt und das hätte gut gepasst. Das hätte ich gern gesehen. Mhm.
Also die Flugpioniere.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie es mit der Größe hingehauen hätte, weil Jane Lynch war ja schon auch, ist ja schon auch echt groß, ne?
Da gab es ja mal einen Biopic mit Hilary Swank.
Die hat Emilia Earhart gespielt? Mhm. Okay, abgefahren. Ja, ich meine, das war auch eine krasse Tante. Ich glaube, die ist ja dann irgendwann, ne, mit ihrem letzten Flug. Also sie wollte ja dann, glaube ich, den auf dem Atlantik einmal rum. Mhm. Und dabei ist sie verschollen. Die wurde, stimmt. Ich glaube, die wurde nie gefunden. Ja.
Ja, und was war da?
Hat dann ihr Mann irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir sie für tot erklären lassen. Mhm. Ja, aber eben, Emilia Earhart ist leider dem Schnitt zum Opfer gefallen. Und deswegen haben wir jetzt hier einen Film, der ist, wie gesagt, trotzdem noch gut. Aber unterm Strich war ich schon enttäuscht.
Okay.
So kann ich das zusammenfassen. Zu den Zahlen, zu diesem Oscar-Meisterwerk. Mhm. 7,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 77. Das passt ganz gut ins Konzept, weil auch Rotten Tomatoes ist die Kritik bei 7,8. Das Publikum bei 3,8 von 5 und Letterboxd 3,7. Schon alle so recht einheitliche Stimmung hier, ne?
Ja.
Was so die Punkte angeht. Weißt du noch, wo du da wärst?
Ja, bei einer 8.
Okay.
Ich wäre bei einer 8. Ich weiß, dass ich ein
Ja, damit passt du aber ganz gut hier zu den restlichen Zahlen, ne?
Genau. Ich fand, der kam nicht ganz ohne Längen aus, aber dadurch, dass es halt so ein Epos war und ich weiß, was du meinst, dass Leonardo DiCaprio schon sehr versucht hat. Also ich finde ihn immer grandios und großartig. Ist echt ein toller Schauspieler. Aber man merkt schon teilweise, dass er ein bisschen, er streckt sich halt manchmal wirklich.
Das ist halt das Ding, weil nur weil einer viel macht und das auch gut macht, ist nicht zwangsläufig deswegen die ganze Performance gut.
Ja.
Also es geht ja schon auch ein bisschen um Dosierung und so, aber ja, whatever.
Aber er ist schon ein guter.
Natürlich, zweifelsohne ist das ein wahnsinns Schauspieler.
Eieieiei, das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich mich nur um 0,5 Punkt irgendwie verhauen könnte.
Um 0,5 Punkt könntest du dich hier verhauen, meinst du?
Ich sag eine 7.
6,5.
Na, siehste. Na toll. Meine Prognose.
Mit Ankündigung, halt ein Punkt daneben. Das ist der geil, Punkt. Ja, 6,5 für The Aviator.
Nee, von mir kriegt er noch eine 8. Dann haben wir hier eine Diskrepanz von 1,5.
Nee, sagt er. Nee, meine Punkte sind die wahren Punkte.
Nein,
von mir
meine,
kriegt er 8.
Nein, keine Einigung an Hater. Der Stelle, wollte ich sagen.
Nee, das nun wirklich nicht.
Das nun wirklich nicht.
Nee, es ist für mich kein. Also finde ich auch Gangs of New York und so weiter natürlich um Längen besser. Das ist für mich echt einer der schwächeren Scorsese-Filme.
Da schlagen jetzt alle Hörer irgendwie die Hände vor den Kopf zusammen, dass du ausgerechnet den nennst. So.
Warum?
Ist ja nicht so, dass Scorsese sonst keine Filme gedreht hat.
Nee, aber mit DiCaprio jetzt in so einer Rolle, wo er viel macht.
Ach so, ich dachte, unterschlägst jetzt hier Raging Bull, Goodfellas und alle möglichen Filme, was du sonst
noch machst. Also wie oft ich in diesem Podcast schon erwähnt habe, wie krass ich Goodfellas feiere.
Deswegen ja.
Deswegen wollte ich den jetzt nicht nochmal auf den nehmen. Mir ging es jetzt primär um Scorsese-Filme mit DiCaprio in der Hauptrolle.
Ach so.
Wo er sich halt so einen Wolf spielt.
Mhm. Okay.
Und da ist mir jetzt als erstes halt Gangs of New York eingefallen.
Nicht Wolf of Wall Street.
Nee, das hätte aber natürlich gepasst, ne, mit sich einen Wolf spielen.
Das hätte sehr gut gepasst.
Ja. Aber den finde ich ja, also Wolf of Wall Street finde ich ja nicht besser als die Aviator.
Eben. Das aber er spielt einen Wolf.
Ja, auch da spielt er sich einen Wolf.
Er spielt sich einen Wolf und einen Wolf.
Und einen Wolf.
Wahnsinn.
Ja, ja. Oh Gott. It's funny, except it's
not. Mach mal da.
Oder eher der hier.
It's like when something sounds funny, but it isn't funny.
Genau so. Das ist der hier.
Wow. Ugly and boring. What a winning combination.
What a winning combination. Und da haben wir gleich jemanden aus Aviator.
Ja, yeah, die Ava Gardner. Du wolltest den hier hören. Dun, dun,
dun. Den wollte ich hören, der gefällt mir. Den mag ich. Mit diesen Down, Down, Down würde ich normalerweise aus der Tür jetzt rausstürmen. Aber machen wir nicht.
Nee.
Weil wir können sehr böse bin über die 6,5 für diesen.
Ja, wir können trotzdem guten Film. Einmal den Endpunktestand nennen. Das ist einen halben Miesen für dich und Nullrunde für meiner einer.
Okay. Dann geht der heutige Punkt an Lee.
Yes, sir.
Hat eine Nullrunde hingelegt. Habe ich wohl ein bisschen besser erklärt als er. Kann man nicht anders, kann man nicht anders zusammenfassen.
Ist die einzig logische Konsequenz.
Ist die einzig logische Erklärung, natürlich. Wie du schon sagst. Ja,
logisch.
Wenn ich eine Null mache, dann liegt es ausschließlich daran, dass du so toll erklärt hast. So ist es bei mir dann wohl heute auch.
Ja.
Ja. Aber wir sind noch nicht durch mit der heutigen Episode.
Nee.
Wir haben ja noch ein
kleines Losthema.
Ein kleines Losthema von unserem Kumpel Hakan, den er vor Ewigkeit mal reingeworfen hat. Und da stand drauf, Filme mit Pornodarstellerbeteiligung, mit einem kleinen Smiley aufgemalt, in Klammern, Non-Porno.
Ja, wollte er lustig sein, der Hakan.
Ja, wenn diese Klammer nicht wäre, dann hätte ich einige aus dem Ärmel geschüttelt. Mit der Klammer muss ich tatsächlich gut suchen.
Mhm. Ja, das ging mir ja sehr ähnlich.
Aber einige haben wir zusammengesucht und wir waren uns einig, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Wir haben nur Filme rausgesucht, die wir tatsächlich auch kennen. Wo wir also den oder diejenige, die auch aus der Adult-Movie-Scene bekannt ist, auch schon mal gesichtet haben.
Ja, ich habe das auch so gemacht und ich bin auf ganze, ich glaube, 15 Sachen gekommen oder so.
Mhm. Das mehr als ich. Ich habe mir nicht so viel rausgeschrieben.
Ja, also das meiste musste ich mir ergoogeln.
Ja, bei mir auch. Viele sind mir nicht eingefallen. Also ein paar habe ich auch so aus der Erinnerung noch rausgeschrieben, aber die Namen zum Beispiel hätte ich teilweise bei manchen nicht mehr gewusst, wo ich wusste, okay, die hat im Porno mitgespielt, aber ich wusste nicht mehr die Namen, deswegen musste ich einiges googeln. So eine Google-los.
Ja, ja, total. Eben, also ich glaube auch, das hat sich Hakan wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, aber
ach so?
Meinst du nicht?
Wie hatte er sich das denn vorgestellt, meinst du?
Dass wir uns an alle Pornodarstellerinnen erinnern können, wenn die uns in irgendeinem Feature-Film mal über den Weg gelaufen sind.
Haben wir da so einen Eindruck gemacht, dass wir das alles wissen?
Dass wir Pornos kennen, meinst du?
Ja.
Ja, anscheinend.
Ach so?
Weiß nicht, ob das Wishful Thinking war, ich weiß es nicht.
Dachte er so, die beiden.
That's right, the Russians are doing shit again.
Kenn ich doch aus mit der Sexszene.
Ist das so?
Ja,
ja gut, also, naja.
Oder der hier. So much blood. Kommt auch bei Pornostars mal vor.
Gott. Ja, aber eben, also auf ein paar sind wir ja tatsächlich selbst gekommen, aber eben, das meiste musste ergoogelt werden.
Ja.
Und da haben wir wirklich nur Filme genommen, die wir selber auch gesehen haben.
Richtig. Also ich fange mal an, weil mit der ersten, die ist mir natürlich sofort eingefallen.
Ja, habe ich wahrscheinlich auch.
Tracy Lords.
Habe ich auch, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, weil Tracy Lords hat ja eine Riesenrolle gekriegt als weibliche Hauptrolle neben Johnny Depp, der auch so ein bisschen seinen Durchbruch in dem Film gefeiert hat, bei Crybaby. Und ich wusste, okay, Tracy Lords ist dieser Pornostar und jetzt spielt in so einem Mainstream-Film da von John Waters auch einmal und ist im Kinofilm auf dem Plakat drauf.
Mhm.
Hat wohl auch eine Rolle in Blade, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, ich nehme mich auch nicht.
Aber Tracy Lords und Crybaby war natürlich so das Ding, dass ich gesagt habe, okay, krass, ja, natürlich, Tracy Lords ist natürlich ein Pornostar. Die hat damit so ein bisschen ihren seriösen Einstand gefeiert.
Okay. Also
das ist meine erste Nennung.
Die erste, die mir eingefallen ist, war Kobe Tai in Very Bad Things.
Mhm.
Weil das ist tatsächlich auch noch eine, wo ich weiß, okay, das ist eine Pornodarstellerin und die hat die und die Figur gespielt und das ist passiert.
Da passt ja der So Much Blood Sample.
Voll.
Ja.
Ja. Deswegen Kobe Tai in Very Bad Things. Und da macht sie natürlich eine sehr gute Figur.
Ja. Ich könnte das Ganze jetzt noch weiter ergänzen, aber ich lasse es mal.
Ja, eben. Wir wollen ja nichts verraten.
Nee, wir wollen nichts verraten von der Szene. Das ist ein sehenswerter Film, den haben wir auch mittlerweile im Lostopf drin. Vielleicht gibt es da mal einen Rewatch, wenn einer von uns beiden den zieht. Also ich hätte da nichts dagegen.
Ah, ich auch nicht.
Dann nenne ich einen Film, den ich natürlich sehr mag und sehr oft gesehen habe und mit 10 Punkten hier gekürt worden ist. Asia Carrera in Big Lebowski.
Ja.
Ein Pornosternchen, die in diesem großartigen Film mitspielen durfte. Da durften sowieso einige komische Leute mitspielen. Wenn du siehst, dass die Tara Reid ja auch irgendwie eine Rolle spielt, die ja auch keine große Filmkarriere hingelegt hat, sondern mittlerweile bei Sharknado 7 gelandet ist.
Ja.
Ja, und Pornosternchen Waschechtes durfte auch mitmachen.
Ja, aber die hatte ich natürlich auch auf meiner Liste.
Mhm.
Deswegen jetzt mal eher gucken, die Sachen, die wir auch wirklich gesehen haben. Dann nenne ich mal Bridget Powers in einem Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe, Confessions of a Dangerous Mind.
Okay.
Aus dem Jahr 2002.
Cool. Hast du die dann während des Films auch gleich erkannt und hast gesagt, warte mal, die habe ich doch neulich beim Analsex gesehen? War das so?
Nee.
Nee.
Neulich vor allem, ja, weil ich gucke mir gerne Pornos so um die 2000er an.
Du siehst so ein bisschen an der Bushiness, siehst so ein bisschen, wie alt der Porno ist auf jeden Fall. Da kann man die Jahrzehnte so ein bisschen zuordnen.
Ja, die Bushiness.
Ja. Die berühmte Bushiness. Ta-ta-ta-ta.
Ja.
Okay. Ich nenne Ginger Lynn. Ein Pornostar, ein ehemaliger, der es tatsächlich geschafft hat, in mehreren Filmen, die ich gesehen habe, aufzutauchen. Die war bei Young Guns 2 dabei. Die war bei The Devil's Rejects dabei, für Rob Zombie. Und die war bei American Pie dabei, wohlgemerkt bei Bandcamp. Also wo kaum einer noch von der Urbesetzung noch mit drin war, den ich aber trotzdem gesehen habe. Und Ginger Lynn hat in ganzen drei Filmen mitgespielt, die ich kenne, und ist ein Pornostar.
Na dann. Ja gut, dann nenne ich mal, eigentlich finde ich den offensichtlichsten Pick, Sasha Grey in The Girlfriend Experience.
Natürlich.
Der Sasha Soderbergh. Ja.
Ja. Open Windows habe ich mir auch angeguckt mit dir. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist auch ein schlimmer Film, Alter. Das ist richtig schlecht.
Ja, weil ich fand ja schon The Girlfriend Experience echt doof.
Ja, die sind beide kacke. Aber dieser Open Windows Film, wo du dann auch so diese Browser-Optik hast, dass so bestimmte Fenster aufgehen und dann wird sie wird entführt, glaube ich. Und ist da nicht Elijah Wood dabei? Der versucht dann irgendwie sie zu befreien vom Computer aus. Ich weiß nicht, der Film war so schlimm.
Mhm.
Ich glaube, Elijah Wood war das mit ihr. Katastrophe. Aber ansonsten, ey, Sasha Grey, Big Fan. Big Fan.
Aber die ist die noch aktiv? Beste
Partys der Welt. Die ist als DJ aktiv gerade.
Ah, super.
Die ist ein Kollege, deswegen hoffe ich vielleicht.
Eine Karriere, Alter, ey.
Vielleicht sind wir mal am Start.
Pornostar, Schauspielerin, DJ.
Ja, natürlich. Typische LA-Karriere.
Guess macht das rückwärts.
Du meinst, ich lande irgendwann bei Porno?
Ja.
So bei Granny Porn, so.
Ja, was? Mann.
Ja, super. Ich bin dann so einer, der so eine 20-Jährige hat, wenn ich 80 bin. So. Für so einen komischen Fetischporn.
Es sei dir gegönnt.
Ich weiß nicht, wer sich sowas anguckt. Wer findet denn sowas geil?
Keine Ahnung, Alter. Ich gehöre nicht dazu.
Also wenn man so auf Granny Porn steht, warum soll man denn dann dieses junge Pendant dann haben? Dann soll man sich doch, dann müssen doch beide irgendwie jung alt sein, oder?
Alter, das gibt ja einen Fetisch
nicht.
In jede Richtung. Also da braucht man, glaube ich, nicht spekulieren.
Ja, weiß nicht. Irgendwie dieses Gemischte macht für mich keinen Sinn. Okay. Dann nenne ich Jamie Gillis. Die ist super bekannt gewesen in den 70s in der Pornoszene. Und hat später in bekannten Filmen wie 52 Pickup mitgespielt und Nighthawks, wo auch ein weiterer Pornostar die Hauptrolle spielt, nämlich Sylvester Stallone, den wir hier noch erwähnen können.
Ja.
Weil der hat ja auch angefangen mit recht schlüpfrigen Filmen. Und Jamie Gillis ist der zweite Pornostar, der in Nighthawks mitgespielt hat. Da gibt's ein Remake übrigens demnächst. Von Nachtfalken.
Juhu.
Ja, da kommt eine neue Version.
Oh Gott, okay.
Ich bin mal gespannt. Jamie Gillis, meine Nennung.
Ja, und jetzt sind wir aber, glaube ich, auch schon durch mit den Sachen, auf die wir alleine gekommen sind, ne, weil ich muss jetzt hier echt auf
Google Stuff
zurückgreifen. Also ich habe die Filme trotzdem alle gesehen, aber das waren so.
Ach so, nee, okay.
Das sind jetzt bei mir so Picks, wo ich mir denke, so, ach so, okay, die war da auch drin, ja klar.
Ja. Also bei mir, also ich bin jetzt nicht chronologisch runtergegangen, nach denen, die mir halt selbst eingefallen sind. Ich habe hier noch zwei, die ich auf jeden Fall noch selbst gewusst hätte.
Okay.
Aber ja, von einem wüsste ich den Namen nicht mehr.
Ja.
Wir sind halt nicht so.
Nicht so
bewandert wie Hakan. Der wüsste das.
Aus dem Stegreif wahrscheinlich.
Mit dem könntest du einen Bewegtbild aus dem Bash nur mit Pornofilmen und Pornostars machen. Der wüsste da auch alles.
Also gut, ne, so ein paar erkennt man dann doch eben recht schnell, so à la Sasha Grey und so. Und deswegen, also ich habe hier noch einen, die habe ich schon auch erkannt. Mhm. Haben wir jetzt festgestellt, dass da noch eine andere Pornodarstellerin im gleichen Film ist. Deswegen nenne ich jetzt zwei und einen Film. Heather Hunter, die kennst du wahrscheinlich auch.
Weiß nicht.
Nicht? Okay. Und Jill Kelly in He Got Game.
Okay, ich habe den Film auch nicht gesehen, deswegen.
Ach so.
Ich kenne auch He Got Game immer.
Ach, ja, ja, okay. Mhm.
Aber ein Film, den ich kenne, ist Der blutige Pfad Gottes. Und da hat Jenna Fine mitgespielt,
ja,
die auch in der Pornobranche ein Name ist und deswegen nenne ich hier Jenna Fine.
Mhm. Okay, dann nenne ich mal noch einen, wo gleich zwei drin auftauchen. Passenderweise heißt der Film Zack and Miri Make a Porno.
Das passt gut, ja.
Großartige Komödie übrigens.
Fandst du gut?
Alter, ich hab den so gefeiert.
Ich fand den sehr durchschnittlich.
Echt?
Ja.
Oh, Alter, ich hab.
Aber ist klar, es machen natürlich viele Leute mit dir, Max. Chris, ja, Robinson, ja, ist da auch dabei.
Ey, so. Alter, allein die Titel, die sie sich dann ausdenken, wenn es drum geht, wenn man jetzt ein Star Wars Porno, Revenge of the Shit, Episode 3. Ich hab sehr gelacht. Ja, da sind Katie Morgan und Tracy Lords am Start. Aber da ist ja auch einigermaßen viel nackter Haut zu sehen. Deswegen ist nicht, glaube ich, nicht so abwegig, dass sie da auf Porno-Ladies zurückgreifen.
Durchaus.
Ja. Second Mary Make a Porno.
Ja, das ist wie das Ding, was ich dir gesagt habe, dass ein paar aufgetaucht sind, weil wir Sons of Anarchy in der Nebenrolle zu sehen waren.
Ja, eben.
Und die kaufen ja irgendwann mal eine Pornofirma.
Mhm.
Und dann kommen die da rein und da bumsen halt irgendwelche Pornostars im Hintergrund. Dass das wahre Pornostars waren, das hat mich jetzt nicht überrascht. Die habe ich jetzt nicht in die Nennung mit aufgenommen.
Nee, aber eben. Das ist ja eher auch Komparserie.
Eben. Aber eine Dame, wo ich durchaus auch die Filmkarriere verfolgt habe, bevor sie in seriösen Filmen aufgetreten ist, war Jenna Jameson.
Ja, die ist auch in vielem aufgetaucht.
Die dürfte man kennen aus FHM-Postern und weiß nicht, was alles gab. Das ist so krass, wie die da. Ich meine, damals waren es wirklich so eine richtig krassen amerikanischen Cheerleader-Frauen.
Ja, klar.
So, weißt du, so eine,
ja,
richtig hübschen
Blonde. All-American Girl, voll blond. Und,
genau. Ja. Aber irgendwann basteln die so krass an sich rum,
ja,
und spritzen sich die Lippen auf und die sehen halt. Dann sehen die halt aus wie Little Kim oder so, weißt du? Dann,
ja, echt schlimm.
Ja, es ist wirklich krass, wie die sich dann verunstalten, so.
Ja.
Und Jenna Jameson hat zum Beispiel auch bei Private Parts mitgespielt, den Howard Stern-Film.
Mhm.
Da ist ein Film, wo mir eingefallen ist, aber ich glaube, es ist nicht ihre einzige.
Nee, die hat einiges in ihrer Filmografie, habe ich auch gesehen.
Die hat öfter mal so Cameos gemacht.
Ja.
Aber die ist ein Name, ja.
Ja. Okay, dann nenne ich Veronica Hart in Boogie Nights.
Passender Film.
Auch bei dem Film naheliegend.
Mhm. Ein von mir ergoogelter Pornostar, wo ich aber nicht weiß, wen sie gespielt hat, war Terry Weigel. Die spielte nämlich in dem Predator-Sequel.
Und in Scarface.
Und die hat in Scarface mitgespielt, ja, uncredited. Insofern weiß ich nicht, wie groß ihre Rolle da war. Wahrscheinlich dann sehr, sehr marginal.
Mhm.
Aber
stimmt, die hat auch ein paar Sachen in ihrer Vita, ne?
Aber die Filmografie Predator 2 und Scarface hat für mich schon hier diese Nennung hier gerechtfertigt.
Mhm. Okay, dann nenne ich einen französischen Film. Baz-Moi.
Mhm, den habe ich sogar gesehen.
Ja, dann kennst du die Dame auch. Karen Lancôme.
Wahrscheinlich habe ich die da gesehen, ja.
Und die ist wirklich mittlerweile als Schauspielerin unterwegs und hat schon das eine oder andere gedreht, was man ernst nehmen kann.
Und jetzt pass auf, primär wahrscheinlich französisch, oder?
Mhm.
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 Okay.
Ja, aber Baz-Moi fand ich krass damals.
Ich kann mich null erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht.
Okay.
Nee, ich weiß nicht mehr. Krieg den nicht mehr zusammen. Okay, dann nenne ich mal nach Jamie Gillis mal wieder einen männlichen Darsteller. Stephen Geoffreys. Der hat in Fright Night mitgespielt, die Rammschwarze Nacht in den 80ern. Und lustigerweise hat er danach erst seine Pornokarriere gestartet.
Mhm. Hab ich also, auch noch so jemanden.
Das ist einer, der umgedreht der den umgedrehten Weg gewählt hat. Aber Fright Night war durchaus ein großer Film in den 80s, deswegen wollte ich die mal hier auch nennen.
Mhm.
Und alleine schon, um mal hier wieder einen Boy reinzubringen.
Ja, dann bringe ich auch mal meinen einzigen Mann hier.
Mhm.
Das ist natürlich Ron Jeremy.
Natürlich.
Jetzt können wir uns jetzt wahrscheinlich ein paar Filme aussuchen. Wir hatten ihn auf jeden Fall in Ghostbusters. Da haben wir ihn, glaube ich, sogar erwähnt. Aber du hast wahrscheinlich auch noch ein paar andere Filme von ihm, ne?
Nee, ich habe nichts rausgeschrieben, weil ich auch der Meinung war, du bringst ihn hundertprozentig. Deswegen habe ich mir das geklemmt. Weil der hat bestimmt in vielen Komödien mitgespielt, die du gesehen hast und ich wiederum nicht. Insofern.
Ja, hat voll oft halt irgendein Cameo, aber was wirklich halt nur so eine halbe Szene ist, ne?
Ja, ja, ich habe den. Hast du nichts weiter rausgeschrieben von ihm?
Nö.
Ach so, krass. Okay, hätte ich das gewusst.
Hätte ich das von Ron Jeremy rausgesucht.
Aber auf jeden Fall hat er, also wenn du bei IMDb Ron Jeremy...
Mach ich mal. Der hat natürlich eine Menge gemacht. So, wo ist er?
Machen wir mal den klassischen Film und googeln mal hier alles, was wir hier...
Ja, wie geil, Ron Jeremy. Camera and Electric Department. Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Kommen natürlich erstmal die ganzen Dokus von ihm. Ron Jeremy,
eben,
Pornstar, The Legend of John, Ron Jeremy.
Geil. Sag mal, Das darf doch nicht wahr sein, dass man den auf IMDb nicht findet.
Vor allem nicht auf Anhieb.
Nee.
Sondern erst, wenn du More Titles eingibst oder was.
Nee, muss wahrscheinlich auf More Name Matches gehen. Alter, also geil, jetzt will ich hier wirklich so ein Live-Google. Oder er ist dann, wenn er gecredited ist, irgendwie unter einem anderen Namen. Aber das wäre auch strange, oder?
Ronald Jeremias.
Ach so, ja?
Nee, ich weiß nicht.
Dachte, du hast jetzt hier seinen bürgerlichen Namen gefunden.
Das ist ja echt krass. Guck ich mal, ob ich bei Google weiterkomme. Ich habe ihn nicht bei, hat keinen IMDb-Eintrag.
Nee, ne? Das ist echt krass.
Leben und Karriere. Auszeichnung.
Tja.
Ach, natürlich. Der war natürlich auch bei der blutige Fahrt Gottes dabei. Ich wusste auch, dass ich den neulich gesehen habe irgendwo.
Mhm.
The Rules of Attraction hat er mitgespielt. Ja, bei Crank 2 war er dabei.
Bei was?
Bei Crank 2.
Crank 2, da waren einige Pornodarsteller dabei.
Ja, da habe ich auch noch eine. Jenna Hayes.
Ja.
Dann nenne ich die noch hinterher. Jenna Hayes hat auch bei Crank High Voltage mitgespielt.
Mhm.
Also bei dem Zweiteiler waren so ein paar Pornosternchen dabei. Bei Spun war sie noch. Diesen Drogenfilm.
Mhm.
Cameo-Auftritt als Barkeeper. Bei Nash Bridges hat er mitgespielt.
Oh Gott, Orgasmo. Den habe ich damals echt gefeiert, ey.
Den kenne ich nicht.
Das wundert mich nicht.
Oh, das ist krass. Bei Ronin, Alter.
Auftritt, oh, Ronin.
Auftritt aus der Endfassung herausgeschnitten.
Naja, na dann.
Ja. Und Studio 54, Detroit Rock City, habe ich auch gesehen.
Mhm.
Ah, der hat schon eine beachtliche Filmografie dafür.
Ja, also. Bruce Almighty? Okay.
Krass.
Ja, also Ron Jeremy
der war gut dabei.
Die meisten Cameos irgendwo hingelegt.
Ja. So, ich habe jetzt noch eine auf meiner Liste. Wie sieht es bei dir aus?
Nee, ich habe noch ein paar mehr.
Na, dann mach du doch mal ein bisschen weiter.
Okay. Ich habe gelesen, dass Georgina Spelvin in Police Academy dabei war.
Mhm. Und
die war davor auch sehr aktiv. Gilt als recht legendäre Pornodarstellerin. Dann habe ich noch Gina Lynn in Analyze That.
Das ist reine Nervensache.
Ja, genau. Ja.
Mit Billy Crystal und Robert De Niro.
Richtig, okay. Ja. Ja, Jenna Jameson hast du schon erwähnt. Ich kannte ja Zombie-Strippers.
Okay. Den hast du gesehen.
Ja, wenn ein Film Zombie-Strippers heißt.
Da bist du intrigued.
Na, logisch. Dann habe ich ja neulich über The Groove Tube gesprochen. Da war ja Jennifer Wells am Start.
Mhm.
Die haben wir da eigentlich schon vorweggenommen. Und dann habe ich jetzt bei der Recherche festgestellt, dass mein Losfilm The Owl and the Pussycat, dass da Marion Chambers dabei ist. Und das ist auch wiederum was sie gemacht hat, bevor sie Pornos gemacht hat.
Ja.
Die hat danach eine Pornokarriere gestartet. Unglaublich.
Genau, das habe ich auch gesehen.
Ja, werde ich mal drauf achten.
Wahrscheinlich hat sich dann The Owl and the Kitten angeguckt und hat dann gesagt, okay. Schauspielerisch, das reicht nicht.
Nee, das wird nichts.
Ich mache jetzt eine Pornokarriere, das wird so
genau.
Nichts. Das ist zu anspruchsvoll.
Was kann ich noch?
Ficken, Bumsen, Blasen funktioniert.
Okay, schön.
Ja. Niveau.
Ja, aber wirklich.
Your brain is like a small squirrel's or a ferret's.
Ja, die Stimme ist sehr markant. Das war John Malkovich, oder?
Richtig.
Ja, gut erkannt.
Sehr schön. Auf Anhieb.
Ja. Nice. Neuer Sample.
Mhm.
Ja, dann nenne ich noch meine letzte. Nina Hartley hat dann. Ach, die hast du genannt, wa? Die von Boogie Nights.
Nee, Veronica Hart habe ich genannt aus Boogie Nights.
Ich habe Nina Hartley aus Boogie Nights.
Ja, da waren einige, klar.
Okay. Haben wir zwei Damen aus dem Boogie Nights Film. Aber es macht doch Sinn, weil da wird ein bisschen nackter Haut gezeigt. Insofern, dass da ein paar richtige Pornomodels unterwegs waren.
Ja.
In einem Film, wo es über die Pornobranche der 70er geht, ja, das ist einleuchtend.
Nicht groß verwunderlich, das stimmt wohl.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, von meiner Seite aus war es das mit dem Losthema.
Von meiner Seite auch. Hakan, ich hoffe, du warst einigermaßen zufrieden, dass wir hier ein paar Namen recherchiert haben. Vielleicht haben wir den einen oder anderen eine Anregung verschafft, die seriösen Filme nachzuholen. Vielleicht haben wir dem anderen ein paar Anregungen verschafft, die unseriösen Filme der Schauspieler nochmal nachzuholen.
Ja, und vielleicht klärt uns Hakan jetzt mal auf, wen wir da Dramatisches vergessen haben.
Genau. Hakan wird sich bestimmt an den Kopf fassen und wird sagen, wie konntet ihr den
bei Money Train war doch die und die.
Genau.
Ja.
Richtig.
Warum komme ich eigentlich immer wieder auf Money Train, Alter?
Ich weiß nicht.
Zum Glück mussten wir den jetzt schon gucken, weil das ist eigentlich viel cleverer, Alter, dass wir immer nur auf so einen Film referieren, den wir schon gesehen haben und hier rezensiert haben.
Ja, kommen die nicht auf dumme Ideen.
Ja, eben.
Definitiv. Auf jeden Fall.
Ja.
Obwohl, wer weiß, wie viele Leute jetzt gerade mitgeschrieben haben, so bei den ganzen Filmen, die wir genannt haben.
Ja, aber die haben wir ja alle schon gesehen.
Nee.
Wie?
Hm, Orgasmo, interessant.
Ach so, stimmt, scheiße. Du hast
Zombie-Strippers, mega.
Ja, stimmt, scheiße. Nichts du hast
mir davon gesehen.
Du nicht.
Ja, ich nicht, aber trotzdem, du musst ja dann rewatchen.
Ja, stimmt.
Kannst du mir glauben, dass Dennis...
Orgasmo würde ich mir nochmal angucken.
Dennis hat eigene Notizen für uns da aufgebaut in seinem Handy und immer wenn ihm dann so ein... so ein Eierfilm irgendwo genannt wird, dann schreibt der mit, der fleißig.
Schreibt parallel mit, ja.
Das wird der Erste, der rausgeschmissen wird, der Supporter.
Hausverbot. Raus.
Ja, Hausverbot.
Geil.
Dem wird einfach die Dings. Der darf noch Supporter bleiben, aber ihm wird einfach die Losmacht, wird ihm entzogen.
Ja, genau. Er wird runtergestuft von uns.
Er wird runtergestuft, wo er kein Unheil anrichten kann. Das ist so wie so, wenn man die Badge und die Knarre so abgeben muss, weißt du?
Ja, genau.
Um den Schreibtisch und kriegst halt einen Deskjob. Du hast da nichts mehr zu sagen. Darfst halt noch mitmischen, aber nicht mehr so richtig.
Suspendiert.
Mega Idee.
Geil.
So, Lee. Dann haben wir noch ein weiteres Los zu ziehen für das nächste Mal.
Mhm. Ich muss ziehen, ne?
Du ziehst zwei ganze Lose, hast du zur Auswahl. 50-50 Chance.
Oh.
Insofern, es bleibt nur noch ein einziges Los im Topf, was wir noch dieses Jahr abarbeiten müssen. Was sagt denn jetzt vorletzte Thema?
Das. Ich lese nur vor, ja, das Wort stammt nicht von mir.
Okay.
Cringe-mäßigste cringe-mäßigste Szene, Einzahl.
Cringe-mäßigste Szene.
Ja, Alter, what the fuck? Wessen Schrift ist das? Ist Alter. Hier sehr lieblos auf so einen verratzten Zettel geschrieben, Alter.
Auf so einen abgerissenen Zettel?
Wer hat hier im Vorbeigehen noch so ein Los da reingeschmissen, Alter?
Wir haben ja den Leuten auch gesagt, dass sie uns die zuschicken per Post, weißt du noch, ganz am Anfang? Insofern, das kann ja auch sein, dass wir es so mit der Post gekriegt haben.
Ach so.
Und wir haben ja da nicht reingeguckt, sondern haben wir dann direkt
natürlich
in die Eier gepackt.
Aber es steht ja auch nicht drauf, von wem es ist.
Ich versuche es ja so einzugrenzen, wer das Wort Cringe denn benutzen könnte.
Cringe-mäßigst vor
Cringe-mäßig,
allem.
Das muss einer von den Millennials sein, die wir eingeladen haben.
Geil. Würde so ein, guess so cringe-mäßig?
Somebody young look that up.
Richtig. Ja, würde so ein 40-jähriger Classic Dave das Wort cringe-mäßig verwenden?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht.
Ja.
Oder auch so einen Sekundären traue ich nicht cringe-mäßig zu.
Ich auch nicht. Das aber auch, weil er wahrscheinlich einfach wüsste, wie es richtig heißt. Weil cringe-mäßig klingt irgendwie falsch.
Es muss irgendein Assi sein, der das geschrieben hat auf jeden Fall. Also das stellen wir schon mal fest. Ja, das ist hier komisch formuliert.
Ja.
Jugendsprache.
Also wirklich.
Wen laden wir denn hier ein?
Komischer Zettel.
Unleserlich
geschrieben. Also
nicht unterschrieben, kein Name drauf.
So Horror.
Was da los? Der reinste Horror.
Kein Datum, keine Unterschrift, nix.
Vielleicht finden wir es noch raus. Aber zumindest.
Gut, sprechen wir irgendwann bald über die cringe-mäßigste Szene.
Cringe-mäßigste Szene. Okay, wenn es nur eine Szene ist, dann haben wir hier auch wieder ein kurzes.
Wird ein kurzes Ding, ja.
Kurzes Ding, das können wir wirklich bald abhaken.
Sollen wir dann gleich noch ein zweites ziehen? Oder, also sollen wir dann das letzte auch noch ziehen?
Oh. Guter Plan.
Oder?
Dann machen wir die beide hintereinander weg. Dann haben wir jetzt den Lostopf leer gemacht. Guter Plan.
Tja, ich habe helle Momente.
Aber zu hast du helle Momente.
Ja.
Ach, hier ist er doch.
Who put that bright idea in your head?
A bright idea. Indeed.
Ja, so geil. So das einmal eine schöne Idee bringt auch nichts.
It won't make any difference.
Nee, weil unterm Strich bist du halt immer noch.
Yes, it's true. This man has no dick.
Ja, egal wie bright die Ideen sind.
Was auch immer das damit zu tun hat.
Dickless.
Yeah, yeah. My father made the same joke.
It's not a joke. Erzähl.
So, von Jan.
Naja, wenigstens unterschrieben.
Mhm. Hier steht, in Anführungszeichen, immer schön drauf, Ausrufezeichen, wenn Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden. Unterschrieben von Jan.
Was will er uns damit sagen? Immer schön drauf.
You're doing great.
Wenn Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden. Jan.
Fragender Blick von Guest.
What the fuck?
Wie?
Was ist das für eine kryptische Beschreibung eines Losthemas? Wie würdest du es denn definieren?
Wie? Naja, wir sollen jetzt über Szenen sprechen, wo genau das passiert.
Also es geht um Faustkämpfe.
Es geht um Faustkämpfe, wo Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden, ja.
Es geht also um die besten Punches im Film.
Von best steht da nichts.
Sondern?
Na, Alter, ich lese doch das gleiche wie du. Was willst du jetzt von mir?
Warum formuliert er das denn so poetisch? Damit komme ich doch gar nicht zurecht.
Das ist zu hoch, ey.
Ja, Mann, das ist so. Warum macht er nicht einfach cringe-mäßigste Szene.
Genau.
Da komme ich mit
weiß
klar.
Man zumindest, was gemeint ist.
Okay. Jetzt habe ich so über die cringe-mäßigste Szene und über die Formulierung gelästert, dass ich zur Strafe hier so ein hochtrabendes Los hier vor die Nase gekriegt habe.
Karma's a bitch.
Karma the Bitch, ja.
Ja. Ich hänge mit drin, ey, schöne Scheiße. Aber ich kann mir da was drunter vorstellen. Ich weiß nur nicht, wie wir das aufziehen. Also ob wir da jetzt auch nur über eine Nummer sprechen oder...
Ja, wir dürfen ja hinterfragen. Hier ist ja zumindest ein Name drauf, da können wir ihn nochmal fragen. Was hast du dabei gedacht? Wie stellst du es vor?
Hier ist ja zumindest ein Name drauf.
Genau.
Ja, bei der anderen Nummer, bitte melde dich.
Bitte melde dich,
wobei,
ja.
Da wissen wir ja was.
Ja, wir können ja, also genau, per Ausschussverfahren kann man ja schon ein paar Leute fragen, die hier Losmacht hatten.
Cringe-mäßigste Szene, da kommt auf jeden Fall Old wieder zum Einsatz.
Ja.
Wobei, ne, das ist jetzt ein Superlativ. Da muss ich jetzt erstmal ein paar Szenen sammeln und dann
genau, das geht um die
eine raus, ja.
Das wird natürlich auch ein Akt, sich da einen auszusuchen.
Ja, mal in mich gehen.
Mal gucken. Vielleicht ist das ja eine Parallele zu den Todesszenen, zu den schlimmsten, die wir jemals gesehen haben. Ich meine, da ist auch viel Cringe dabei.
Alter, Marion Cotillards Tod in The Dark Knight Rises.
Das war schon sehr
cringe. Das ist auf jeden Fall cringe.
Das war cringy. Ob es die cringigste ist?
Die cringe-mäßigste, guess.
Ja, Entschuldigung.
Also wirklich.
Die cringe-mäßigste.
Ist doch klar.
Ja.
Der hier.
Cringe.
Genau der.
Ja, wir wissen's.
Cringe cannot exist in a vacuum. It needs to be observed.
Guter Sample.
Deswegen machen wir das jetzt.
Der passt nicht schlecht.
Die cringe-mäßigste Szene.
Ja, und ich so.
I really can't explain everything to you. I can, but I don't want to.
Ich weiß natürlich, was das losgemeint ist, aber ich will das nicht alles bei dir. Ich will dir das nicht alles erklären.
Ist klar.
Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann die beiden Losthemen, dadurch, dass das eine ja sehr, sehr beschränkt ist von der Zeit, dass wir die dann in einem Block abhaken, oder?
Klar, können wir zusammen machen. Ne?
Ja, cool. Und dann überlegen wir uns demnächst, wie wir denn den Lostopf fürs neue Jahr oder so mal wieder füllen.
Ja.
Ob wir dann Aufruf starten bei den Supportern oder was wir dann machen.
Ob überhaupt und oder vielleicht was ganz anderes.
Mal vielleicht gucken. Was ganz anderes, ja genau. Gucken wir mal.
Ja.
Ansonsten.
Ziehen wir demnächst Lottozahlen oder sowas.
Mal gucken, ja. Ja, vielleicht.
Das wäre eigentlich auch noch was. Wir können vielleicht was mit den Supportern darüber machen. Aber hatten wir ja schon. Wir werden da in uns gehen.
Mhm.
Und dann kommen wir mit einer ganz tollen Lösung.
Zumindest haben wir brav unseren kompletten Themenlostopf abgehakt. Das ist ja auch schon mal was wert.
Ja. Eine Trommel weniger hier.
Eine Trommel weniger. Noch zumindest. Noch ist leer.
Ja, ja.
Vielleicht wird sie wieder voll. Alright.
Alright.
Sind wir fertig für heute?
Ja.
Ergebnis haben wir angesagt. Ich habe versagt mit 0,5. Lee hat eine Nullrunde hingelegt.
Souverän.
Souverän wie er und je. Diejenigen, die auf über 2 Stunden getippt haben, die liegen diesmal richtig. Nachdem wir 2 Folgen unter 2 Stunden waren, waren wir diesmal wieder drüber. Herzlichen Glückwunsch für alle, die richtig getippt haben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.
Genau das.
Peace out.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.